Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Professor Manfred Spitzer. Herr Spitzer, ich freue mich sehr, dass das mit uns hier klappt. Hallo.
Hallo.
Sie haben dieses Buch geschrieben, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, das ist das aktuelle. Cyberkrank, Untertitel?
Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert.
Das ist ja schon mal eine Ansage. Ich habe das Buch mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und konnte feststellen, sehr viel von dem, was Sie beschrieben haben, das habe ich an mir selber beobachtet, aber auch in meinem Umfeld, auch in meinen eigenen Kindern. Das ständige Online-Sein, die ständige Verfügbarkeit von Daten und in sozialen Netzwerken surfen, macht was mit den Menschen, vor allem wenn man das Endgerät versucht wegzunehmen.
Klar, ja.
Cyberkrank, ständig online sein, das, was Sie andeuten, wie das digitale Leben unsere Gesundheit ruiniert. Würden Sie sagen, dieses Smartphone hat sich zu einer Volksdroge entwickelt?
Naja, so könnte man sagen. Ich glaube nicht für jeden. Es gibt sicherlich Leute, die benutzen ihr Smartphone, wie andere Leute eine Bohrmaschine benutzen, eben als Werkzeug zum Kommunizieren. Viele Leute müssen erreichbar sein und deswegen hat man ja so ein Ding. Aber ich glaube schon, dass es gerade bei jungen Menschen, die sich dann dran gewöhnen, dass das Ding immer irgendwie ihnen was sagt. Also da kommt dauernd eine Nachricht und meistens ja, du, ich esse gerade Gummibärchen oder so irgendwas. Und dann muss man da auch innerhalb von 3 Minuten drauf reagieren, weil sonst kommt die nochmal. Und was ist denn mit dir los? Warum reagierst du denn nicht? Und so. Also und so weiter. Und wenn man das mal, ich glaube, sich dran gewöhnt hat, und dann hat man das plötzlich nicht mehr. Dann, ja, was mache ich denn jetzt? Dann ist plötzlich völlig unklar, was man macht. Und darauf beruht, glaube ich, zum Teil auch diese Sog- oder gar Suchtwirkung, die das Smartphone eindeutig hat. In Südkorea sind über 30% der unter 19-Jährigen Smartphone-süchtig.
Das ist eine richtige Sucht.
Eine richtige Sucht. Also wir wissen das heute. Das ist genauso eine Sucht wie stoffgebundene Suchten. Es gibt eben auch nicht stoffgebundene. Die erste war die Spielsucht. Da ist das auch schon, ich sag mal, medizinisch-wissenschaftlich durch. Aber mittlerweile reden wir von Smartphone-Sucht, von Facebook-Sucht. Und das ist noch nicht bis in die Kataloge aller Krankheiten sozusagen, hat es noch nicht geschafft, weil man überlegt sich schon, bevor man da irgendwas aufnimmt. Aber im klinischen Alltag ist das durchaus schon Realität. Und es gibt dafür auch schon Fragebögen, Skalen, Validierungen und, weil das schlichtweg häufig ist.
Jetzt haben Sie gerade von klinischem Alltag gesprochen. Da wird der ein oder andere, der Sie nicht kennt, sagen, den kenne ich doch aus BR Alpha. Ist das nicht ein Kollege? Ja, da sind Sie Kollege, aber Sie sind natürlich Mediziner. Sie leiten in Ulm eine Klinik und gehen da jeden Morgen hin. Was machen Sie da?
Ja, als Chef mache ich morgens erstmal die Morgenkonferenz und frage einfach mal, was gab es in der Nacht? Und dann wird berichtet, welche Aufnahmen kamen über Nacht von der Polizei gebracht oder selber oder wie auch immer oder wurden vom Freund gebracht. Selbstmordversuche oder ja, akute, man würde sagen, Nervenzusammenbrüche, das gibt's gar nicht, aber man nennt es eben manchmal so im Volksmund, verschiedene andere Dinge und dann kommen Stationsvisiten, Gespräche mit Kollegen und so weiter und da geht der Tag sehr schnell rum.
Aber ich spreche jetzt ja mit dem Hirnforscher.
Ja, seit 25 Jahren, als im Grunde genommen die Gehirnforschung aufkam, das ist ganz interessant, seitdem war mir klar als Psychiater, und damals war ich ein sehr junger Psychiater, das ist es eigentlich, was du immer schon wissen wolltest, nämlich wie geht das mit dem Denken, Wollen, Fühlen. Und ich meine, Hirnforschung gibt es ja seit über 100 Jahren. Mhm. Ja? Und da hat man rausgekriegt, dass da Nervenzellen sind. Und und vielleicht auch, dass die elektrisch gehen, das ist auch so 100 Jahre alt. Und dass die sogar Verbindungen haben, Synapsen. Aber was das mit Denken zu tun hat, das war völlig unklar. Mhm. Ja? Und noch als ich studiert habe, wenn man gefragt hat, wofür gibt es überhaupt Synapsen? Weil es wäre doch viel einfacher, der Impuls ging so durch ein Kabel, wozu dieser Knubbel, wo es dann chemisch wird, ja. Was Energie kostet, ja. Was Zeit dauert.
Warum? Mit Neurotransmittern und
ja,
was
genau,
da alles.
Ja genau, was soll nicht. Der ganze Kokolores? Nur ja. Damit wir was zu lernen haben müssen als Studenten. Also man hat sich wirklich gefragt, wozu denn eigentlich diese Synapse? Ja? Und die Antwort, ich habe dann mal irgendwann gefragt, ja, die Antwort vor 35 Jahren war halt dein Mund. war sie so ein bisschen ungehalten und der Grund war total simpel. Niemand wusste das. Also unser Professor, der sich den ganzen Tag mit Synapsen beschäftigt hat, natürlich auch nicht. Ja? Und kann ich gleich rauslassen, also für mich ist persönlich der mit Abstand größte oder neueste oder interessanteste Befund aus der Gehirnforschung der letzten 35 Jahre, ja, dass wir heute wissen, wofür es diese Verbindungen gibt, denn die haben einen einzigen Zweck. Die ändern sich mit der Benutzung. Und daraus folgt eigentlich der ganze Rest. Ja? So wie beim Muskel, wenn man den benutzt, dann wird der dicker und man kriegt Kraft. Ja? So ist das, wenn man sein Hirn benutzt, dann lernt es was. Weil, und lernen heißt, die Verbindungen ändern sich. Das ist auch durch. Ja? Das ist nicht meine Meinung, das ist durch. Und lernen heißt, sein Hirn benutzen, sodass es sich ändert.
Also das Gehirn ist keine Festplatte.
ganz wichtig, das Gehirn ist keine Festplatte. Und deswegen hat es auch nicht die Eigenschaften einer Festplatte. Schauen Sie, seit John von Neumann, der hat sich die Computer, die wir heute immer noch haben, überlegt, da gibt es einen Chip, der rechnet, die CPU, Central Processing Unit, und eine Festplatte, früher war das noch ein anderes Ding, und speichert. Also wir haben Speicherung und wir haben Verarbeitung. Und
dazwischen haben wir jetzt die NSA.
Okay, ja.
Kommen wir auch noch drauf.
Ja, aber hier drin, ja, gibt es keine Trennung von Speicherung und Verarbeitung. Hier gibt es 100 Milliarden Nervenzellen. Die haben jede bis zu 10.000 Verbindungen. Das macht 1 Million Milliarden Verbindungen. 10 hoch 15, also 1 mit 15 Nullen. Das ist die Anzahl der Verbindungen hier.
Also unvorstellbar im Grunde genommen.
Unvorstellbar viel, richtig. Und diese Verbindungen, die entstehen durch die Benutzung des Gehirns. Die entstehen nicht von allein. Die entstehen, also wenn ich zum Beispiel laufen lerne, dann ziehe ich mich hoch, plumps hin, ziehe hoch, plumps hin, x-mal. Und das Hirn schickt jeweils ein paar Impulse an ein paar Muskeln. Und wenn die besser waren, also wenn man länger oben blieb, dann werden die beibehalten. Und wenn die schlechter waren, man gleich wieder hingeknallt ist, dann werden die wieder zurückgestellt. Ja? Und so verstellt das Gehirn langsam sozusagen die Verbindungen zwischen den Nervenzellen hier und den Muskeln da, so lange, bis man automatisch plötzlich oben bleibt. Erst ein bisschen wackelig und dann immer besser, mhm. Ja, durch kleine Veränderungen. Aber diese kleinen Veränderungen, die sorgen dafür, dass man in der Summe irgendwann laufen kann.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der Mensch lernt laufen von Fall zu Fall. Wirklich so den Kontakt mit dem Erdboden, das ist praktisch das...
Es ist einfach, ne, es ist der Witz.
Nicht sich merken, wo man sich festhalten kann.
Genau, so nee. Jedes Mal runterfallen, ja, verändert das ganze Gehirn ein kleines bisschen. Und man lernt also ein kleines bisschen an jedem Einzelfall. Was wichtig daran ist, deswegen sage ich das auch so flapsig, man lernt eben genau nicht den Einzelfall, sondern was viel Wichtigeres, nämlich wie man oben bleibt. Und genauso ist es beim Sprechen. Da lerne ich ja auch nicht wie ein Tonbandgerät, ja, jede einzelne Aussage, die mir jemals irgendeiner gesagt hat. Nein, mein Hirn ist viel schlauer. Das lernt anhand des vielen Gequatsches, was es aufs Ohr prasselt, ja, lernt das Gehirn allgemeine Wörter, die allgemeinen Regeln der Benutzung der Wörter, Grammatik, die Bedeutung, die allgemeine der Wörter und vielleicht noch situative Zusammenhänge. Und wenn ich die kann, dann kann ich sprechen. Und das ist ja viel doller als nachplappern, ja. Das ist immer Neues sagen.
Ja.
Und das macht das Hirn, das ist das Interessante, im Alter von 0 bis 6. Und wenn man in die Schule kommt, dann kann man das schon. Dann weiß man auch, dass das ein Glas ist und wie man es anfasst und das eine Tasse. Und man weiß, ein Tisch, man weiß eigentlich schon, dass, man kann auch laufen und sich halbwegs miteinander kommunizieren. Also das heißt, wenn man in die Schule kommt, hat man eigentlich das meiste schon gelernt.
Aber weil Sie das jetzt gerade ansprechen, das fällt einem ja erst dann auf, wie komplex das alles ist, wenn man, also Leben überhaupt ist, wenn man sich en Detail damit beschäftigt. Also wenn man zum Beispiel versucht, einen Roboter zu programmieren, exakt, der soll so eine Hand nehmen, was nehmen, merkt man plötzlich, huch, einfach so, nein, nicht, der würde das kaputt machen. Exakt. Dann ist das vielleicht heiß, das müsste merkt eine menschliche Hand. Der Mensch merkt auch, welche Finger miteinander kooperieren, wie weit das weg ist, Scharfstellen, das ist ja unfassbar kompliziert. Wissen wir eigentlich wirklich, was Gehirn ist, oder ist das doch Stochen im Nebel? Also, Papi, was ist ein Vakuum? Ich hab's im Kopf, aber ich komme nicht drauf.
Also ich glaube, wir wissen immer besser, was das Gehirn ist. Das ist ja, das ist das Faszinierende für mich, weil wir eben diese Wissenschaft vom Gehirn haben, die sich nicht mehr nur mit einzelnen Zellen oder mit der Biochemie in den Zellen oder einzelnen Synapsen beschäftigt, ja, sondern tatsächlich mit größeren Strukturen und deren Funktion tatsächlich immer besser rauskriegt.
Und ist das ein Netzwerk, das mit Statistiken auch arbeitet?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja.
Oder ist das immer vereinfacht?
Nein, das ist nicht vereinfacht. Also unser Hirn macht auf jeden Fall sowas wie Vektorrechnung. Es macht oft Statistik, also macht den Mittelwert über vieles, ne? Das ist ganz sicher. Kann aber auch Varianzen einschätzen, also kann auch Messbereiche einschätzen. Das macht unser Hirn mit Sicherheit dauernd. Das macht sicher noch viel kompliziertere Sachen. Ja. Aber das macht es auf jeden Fall. Und das Interessante ist, jetzt können Skeptiker sagen, ach Herr Spitz, was reden Sie denn da, wir wissen doch noch gar nichts, das wird mir auch oft entgegengehalten. Stimmt aber nicht. Also Beispiel, ich sage mal mehrere Beispiele. Erstens, ich kann Sie in den Scanner legen und dann zeige ich Ihnen Buchstaben, so in der Größe, ja? Im Scanner. Und dann gucke ich mir die Bilder, die der Scanner macht, an und kann aus diesen Bildern herausrechnen, welchen Buchstaben Sie sehen.
Das sehen Sie?
Das kann man machen, das geht heute, ist schon gemacht.
Ja. Das hat ja auch gefährliche Züge, wenn man das sieht. Ich kann an einem Scanner sehen, was jemand liest letztendlich dann.
Ja.
Und auch, was er denkt.
Beim Denken ist man dran.
Das heißt, man ist wirklich dran. Ich weiß es im Scanner, bevor es ins Bewusstsein kommt.
Das ist noch eine andere Frage. Der Scanner braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis er das Bild macht. Mhm. Und vor allem ist es so, dass man zum Teilweise die Signale, die man für die Bilder braucht, die beziehen sich gar nicht auf das Elektrische, was da oben passiert, sondern auf die Durchblutung. So ist es beim sogenannten funktionellen Kernspinn. Die ganzen bunten Bilder, das ist heute meistens das. Weil aber das Gehirn selber mit der Durchblutung etwa 3 Sekunden braucht, bis es auf die Aktivierung, die nervliche reagiert. Ja. Deswegen kommen die Bilder natürlich auch 3 Sekunden später zustande. Ja. Deswegen bin ich keineswegs früher als jemand, der das denkt. Man kann, darauf spielen sie an, wenn man die Elektrizität selber ableitet, hat man zum Beispiel schon vor 35 Jahren gefunden, dass es so zu sein scheint, dass das Gehirn sich schon entschieden hat, wenn ich glaube, dass ich mich jetzt gerade entscheide. Ja. Und daraus hat man gefolgert, dass der Mensch unfrei sei, was ein völliger Blödsinn ist. Man kann genauso folgern, dass sich das Gehirn um etwa 0,3 Sekunden irrt, wann es sich entscheidet. Und wenn ich das folgere, dann habe ich den ganzen problematischen Rattenschwanz, dass ich nicht frei bin, nicht? Und wenn ich mich entscheiden kann, bin ich unfrei oder irre ich mich um 0,3 Sekunden, wann ich frei bin? Dann irre ich mich lieber um 0,3 Sekunden, wann ich frei bin und bin alle Probleme los. Mhm.
Herr Spitzer, wir befinden uns ja in Zeiten, wo wir uns ständig auch durch das Online-Sein selbst optimieren. Und wir haben sehr viel damit zu tun, was viele dieser Entwicklungen haben ja auch mit Militär zu tun. Das Telefon letztendlich auch mit der GPS-Funktion und immer erreichbar sein. Das ist gerade im Felde sehr wichtig, damit die Generäle einen von A nach B schicken. Und die hat man nach hier vorne, kann auch
alles sehen. Ja, noch wichtiger war eigentlich die Entwicklung, dass man tatsächlich Computer, ich habe vorhin von Neumann-Computer gesprochen, ja, dass man neue Computer baut. Nämlich Computer schon seit 2-3 Jahrzehnten, die dem Gehirn nachgebaut sind. Mhm. Die also nicht mehr aus dem Chip, der alles Mögliche berechnet, und einer Festplatte bestehen, sondern letztlich aus simulierten Nervenzellen. Die kann man jetzt softwaremäßig simulieren, man kann sie aber mittlerweile auch hardwaremäßig simulieren. Also es ist wirklich aus Silikon-Nervenzellen. Ja? Und diesen Computern, den gibt man dann Input zur Verarbeitung und dann lernen die von allein. Ja? Und so hat man zum Beispiel das Problem der Handschrift- und Gesichtererkennung einigermaßen gelöst, mittlerweile ganz gut sogar. Ja? Und dieses Mustererkennungsproblem, das war natürlich für die Militärs zuerst ganz wichtig, weswegen das auch am Anfang wirklich militärisch und geheim war. Denn so ein Cruise Missile muss sich ja auch zurechtfinden und muss Landmarken und Muster erkennen.
Einigermaßen autark.
Einigermaßen autark, richtig. Und genau das klappt nur dann, wenn es eben sozusagen Computer eingebaut hat, die heute ja bei Facebook auch funktionieren und eben dort sagen, hey, wenn du den auf dem Foto hast, dann siehst du den auf den anderen Fotos auch, also Gesichtererkennung und so weiter. Das ist ja alles kommerzialisiert, aber das war vor 20 Jahren, war das streng geheim und war eben den Militärs vorbehalten.
Aber worauf ich hinaus will, glauben Sie, dass Sie es noch erleben werden, dass Menschen, um besser zu werden in der Schule, sich diese Chips dann ranknallen und dann für 4 Wochen eine Fremdsprache können?
Nein, das glaube ich nicht. Weil es ist eins, die Funktion verstanden zu haben im Prinzip und dann auch Computer nachzubauen, die irgendeine Funktion können. Und es ist was anderes, das dann beim menschlichen Gehirn zu machen. Denn dann müsste man an jede einzelne Synapse ran und die ändern. Und dadurch würde man die ganze Umgebung kaputt machen, um da ranzukommen. Man würde also eine Menge kaputt machen. Mhm. Aber ich glaube, es sind ein paar Dinge möglich. Und bei manchen Sachen muss ich es gar nicht glauben, sondern ich sage mal 2 Dinge, die auch möglich sind, die wundern manche Leute. Ich kann tatsächlich das Gehirn zum Beispiel von außen dazu bringen, dass es besser lernt. Das geht mit manchen Medikamenten, die man sowieso für andere Sachen gibt. Deswegen sind die gar nicht, muss man die gar nicht erfinden, die gibt es schon. Aber die haben unter anderem den Effekt, dass man schneller lernt, wenn man sie nimmt vorm Lernen. Bier ist das nicht, nein. Ist auch gar nicht wichtig, ich weiß. Also es ist nur so, dass es das tatsächlich gibt. Ja? Und es gibt auch die Möglichkeit, durch bestimmte Formen der Gehirnstimulation mit ganz schwachen Strömen, das ist nicht, dass man zuckt oder irgendwas, wahrscheinlich auch das Gehirn dazu zu bringen, besser zu lernen. Das ist im Moment gerade so in Arbeit. Aber lernen muss man schon auch noch. Also man schluckt nicht eine Pille und kann Englisch. Aber wenn man kein Englisch kann und die Pille schluckt oder bestimmte Gehirnbereiche stimuliert, kann es sein, dass man, ich sag mal, 10% schneller lernt.
Mhm. Fliegen Sie oft?
Immer wieder mal, ja. Ich hatte früher mal einen Pilotenschein, da bin ich öfters geflogen und habe ich aber wieder sein lassen, weil ich dann doch zu wenig Zeit dafür hatte. Mhm.
Da haben Sie das vielleicht in den großen Verkehrsmaschinen auch beobachtet. Kaum ist die Maschine am Boden, ziehen alle, ich sag mal, ihre digitale Zigarette und laden nach. Das haben Sie auch beobachtet.
Das sieht man mittlerweile, klar.
Ist das Sucht?
Ja, das ist Sucht. Also gar nicht anders können. Und wenn man sozusagen nichts zu tun hat, jetzt wieder ran kann, dann sofort auch wieder ran zu gehen. Das zeigt ja schon, dass es eigentlich nicht, ich muss jetzt unbedingt ran, sondern ich glaube schon, dass das wirklich eine Sucht ist. Mhm.
Wir wollen in diesem Gespräch auch darüber sprechen, welche Folgen diese Sucht hat. Ich denke, dass wir uns insofern, und das ist auch ganz wichtig bei diesem Buch, in einer Umbruchphase befinden, weil die Generation, die jetzt 5, 6, 7 ist, die hat nie gelernt, ohne Smartphones auszukommen, weil Smartphones, Tablets, Computer sind ja nicht mehr nur bei Kindern, sondern schon bei Kleinkindern dabei. Ich sehe es ja, wenn man Auto fährt, dann sieht man eben oft, dass vorne der Fahrer schon online ist, während er da eigentlich fahren soll. Ja, ich merke das auch als Motorradfahrer, aber ich denke, sag mal, alles klar bei dir. Aber dann auch die Kinder hinten haben dann schon an den Kopfstützen so Tablets und alle sind da wie starr. Wenn jetzt noch das selbstfahrende Auto kommt, weiß ich nicht, was da los ist.
Das wird noch eine ganze Weile dauern. Weil das selbstfahrende Auto, das hat ja vor einem Jahr etwa noch einen Sattelschlepper übersehen und damit einen umgebracht, der drin fuhr. Und in China hat es ein großes Putzauto übersehen und das ist auch einer zu Tode gekommen. Mhm. Und selbst wenn das selbstfahrende Auto alles erkennt, dann müssen wir eben auch noch sagen, ob es lieber die Schulkinder oder die Oma totfahren soll. Und darüber haben wir ja als Deutschland als erstes Land sogar eine Ethikkommission, die sich genau damit beschäftigt. Aber das wird so schnell nicht zu knacken sein. Weil einerseits wollen die Leute, dass das Auto sich gerecht entscheidet. Dazu gibt es Untersuchungen, die sind auch sehr gut publiziert. Andererseits sagen die Leute aber auch, das Auto kaufe ich nicht, wenn es im schlimmsten Fall mich opfert, um 10 andere zu retten. Ja. Deswegen der Chef von Mercedes schon gesagt hat, so ein Auto würden wir nie bauen. Ja. Aber wenn dann so ein Auto nicht gebaut wird, dann ist auch klar, die Leute wollen nicht ein Auto, was gerecht entscheidet. Mercedes will keins bauen, was gerecht entscheidet. Ein ungerecht entscheidendes Auto will aber sowieso keiner. Mit anderen Worten, wir werden noch sehr lange darauf warten, bis in der Innenstadt, wo die Oma und der Hund und der Kindergarten sozusagen auf der Straße rumrennt, bis da autonome Autos fahren. Auf der Autobahn, auf der linken oder rechten Spur, wo sonst nichts ist, und da wird das vielleicht bald kommen, aber in den Innenstädten.
Oh, oh. Naja, ich denke mal, da möchte ich mal dahingehend widersprechen. Ich hoffe, Sie haben recht, aber dass derjenige, der digital abhängig ist, sagt, endlich kann ich beim Autofahren auch noch surfen. Und dass er das dann billig in den Kauf nimmt, weil er da so berauscht ist. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Wir haben es jetzt mit einer Generation zu tun, deren Gehirn sich unter dem permanenten Einfluss von diesen Endgeräten befindet, was bei mir jetzt mein Licht der Fall ist. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich ohne Mobiltelefon, ohne Telefon.
Wir haben die Gnade der frühen Geburt.
Ich habe auch noch, ich weiß noch, als ich mal meinen ersten Anrufbeantworter hatte mit Kassetten, da hat man gesagt, sag mal, machst du jetzt auf Detektiv Rockford? Das ist wirklich sehr lange her. Entwickeln wir uns vom Neandertaler zum Neander-Digitaler.
Das habe ich noch nie gehört, das finde ich, aber das ist ein netter Spruch, muss ich mir merken. Ich will mal so sagen, ich glaube, wir haben mittlerweile allen Grund zur Annahme, dass tatsächlich wir heute schon einige Schäden, die durch die Digitalisierung gerade der Kindheit und Jugend passiert sind, dass wir die sehen. Und
Schäden.
Und also erst vor kurzem ist eine Studie erschienen, die klar gezeigt hat, dass je mehr Kinder ein Tablet in der Zeit vor dem zweiten Lebensjahr, also vor dem zweiten Lebensjahr verwenden, desto schlechter ist deren Sprachentwicklung. Wir wissen auch, dass zum Beispiel ein Fernseher im Nachbarzimmer, wenn der einfach nur läuft, die Sprachentwicklung der Kinder stört.
Warum?
Nun, bei Sprachentwicklung geht es ja darum, dass wir lernen, Becher oder Tisch. Das heißt, dass der Kontext da ist. Wenn jetzt einfach nur die Wörter Becher, Tisch an das Trommelfell prasseln, aber nichts mit den Tischen und Bechern passiert und ich nicht mit ihnen interagiere, dann lerne ich nicht.
Das Gehirn versteht dann das nicht.
Das Gehirn versteht nichts, ganz genau. Deswegen kann es auch nichts verarbeiten und kann auch nichts lernen. Im Gegenteil, das stört sogar, weil wenn ich dann mal das Wort Becher höre, dann habe ich das ja schon irgendwo gehört und da hat es gar nichts bedeutet und warum soll es jetzt das Ding hier bedeuten, wenn es schon fünfmal...
Ich muss das also erstmal überschreiben, was da
passiert. Ich muss das erst noch überschreiben. Das ist sowieso das Dümmste, was passieren kann, wenn man schon mal was falsch gelernt, dann richtig lernen muss. Insofern ist es, glaube ich, heute schon zu sehen. Also es gibt Studien, die zum Beispiel, ich sage mal ein paar Beispiele, je mehr ein Jugendlicher vor dem Bildschirm sitzt, desto weniger Empathie hat er für Eltern und Freunde nachgewiesen. Ja? Wenn sie vor dem Bildschirm sitzen oder zum Beispiel in ihr Smartphone gucken, werden sie kurzsichtig. Und zwar einfach deswegen, wenn sie in die Nähe gucken, dann muss ihr Auge anders gucken und es wird länger. Und wenn es erstmal lang genug gewachsen ist, dann brauchen sie eine Brille, wenn sie in die Weite gucken. Das nennt man Kurzsichtigkeit. Und das entsteht durchs in die Kürze gucken. Und früher gab es so 1-5% Kurzsichtige. In Südkorea gibt es über 90% Kurzsichtige bei den unter 19-Jährigen mittlerweile. Ja. Weil die alle so viel und so nah gucken und deswegen kurzsichtig werden. Ja. In Europa haben wir 30% Kurzsichtige und in China 80%.
Vielleicht evolutionär erklärt, dass man in die Weite guckt, was sich da anbahnt, damit man noch reagieren kann. Ich glaube, damit hat das auch zu tun. Aber lassen Sie uns genau an dieser Stelle bleiben. Sie schreiben, die Muttersprache, die lernt man nicht, indem man ein gutes Buch in den Kinderwagen legt, sondern Kinder lernen auch zu schauen, wie Haptik, wie Motorik abgeht. Das kann ihnen ja kein Tablet beibringen. Ist den jungen Müttern und den Lehrern auch, da gibt es einen Trend, raus aus der Kreidezeit, haben Sie hier geschrieben, ist das denen bewusst, dass das wirklich schadet?
Nein, ich glaube, den wenigsten ist es klar. Also das ist ja auch der allerwichtigste Punkt, den ich in meinen beiden Büchern gemacht habe. Sie und ich, uns werden digitale Medien nicht groß schaden, aber den sich entwickelnden Gehirnen von Kindern massiv. Also einfach deswegen, weil die müssen ja erst eben sprechen lernen. Und sprechen lernt man im Umgang mit anderen Menschen. Nicht von einem Tablet, auch nicht vom Fernseher, auch nicht vom Video. Das ist wirklich durch gute Studien gezeigt. Und man braucht den Umgang auch mit der Welt, um die Welt zu begreifen, im wahrsten Sinne. Das heißt ja nicht begrapschen, sondern das heißt verstehen, begreifen. Und das ist auch durch. Also das ist nicht meine Meinung, das kann man ganz klar zeigen. Und wenn man dann sieht, was die Kinder heute sozusagen kriegen, was sie nicht brauchen, sondern was das Lernen stört. Und was sie kriegen und was ihnen eben in ihnen Sucht erzeugt. Und Sucht ist auch, wir geben ja auch keinen 3-Jährigen Alkohol, weil der würde die suchterzeugende Wirkung des Alkohols noch viel stärker sein, als wenn ein 30-Jähriger mal zu viel trinkt. Mhm. Und wenn man jetzt beides zusammennimmt, die schädlichen Effekte und die negativen, nicht guten Effekte, also nicht erfolgenden guten Effekte, dann kann ich nur sagen, digitale Medien in Kindheit und Jugend schaden massiv und sie nützen gar nichts. Und deswegen bin ich da auch so vehement ein Vertreter, der sagt, hey, wir müssen unsere Kinder davor schützen. Nicht gut Fernsehen und nicht richtig Smartphone. Nein, weg mit dem Krempel, das tut den Kindern nicht gut.
Wenn Sie das so sagen, das sagen Sie in diesem Buch, und die digitale Demenz, sagen Sie es sogar noch härter, ja. Da macht man sich, glaube ich, keine Freunde. Haben Sie sich da mal einen Kopf gemacht?
Ja, einen Kopf gemacht, aber nachdem das Buch Digitale Demenz erschienen ist, da gab es tatsächlich einen Shitstorm. Ich bekam Todesdrohungen, also solche Morddrohungen. Ich habe auch Vorträge mit Bodyguards gehalten. Das ist kein Witz, weil es da Drohungen gab und so weiter.
Wer droht denn da?
Einmal hat zum Beispiel die Piratenpartei mit einer Gegendemo gedroht und der Pfarrer, der die Stadthalle gemietet hatte, hat dann 3 Bodyguards beauftragt, immer um mich rum zu sein, damit mir nichts passiert während meines Vortrags. Das ist kein Witz.
Herr Spitzer, was sind das für Zeiten eigentlich? Sind das schon die Folgen davon eigentlich?
Naja, also ich glaube, die Hemmschwellen für aggressives Verhalten haben sich wirklich massiv geändert. Wissen Sie, wenn ich dauernd Knöpfe drücke, um irgendwen zu eliminieren, dann mache ich das halt reflexhaft, denke ich auch nicht mehr drüber nach. Nachdenken wird ja abtrainiert durch Videospiele. Denn Nachdenken braucht Zeit und die Zeit, in der ist man schon längst selber totgeschossen. Man muss ja immer reflexhaft, ohne zu denken, reagieren. Und das ist genau das, wenn es immer heißt, die werden doch schlauer und die können doch schneller reagieren, die lernen also was. Ja, die lernen nicht zu denken.
Das ist Drill.
Das ist Drill, ja. Und das ist genau das, wollen wir nicht. Wir wollen unseren Kindern nicht abgewöhnen, nicht zu denken, um Gottes Willen. Das ist furchtbar. Ja.
Würden Sie sagen, dass das nur auf Videospiele zutrifft? Hat natürlich auch mal mit der Dosis zu tun. Also wenn man jetzt mal am Wochenende ein Videospiel spielt, aber wenn man jetzt dauernd Videospiele spielt, Tag und Nacht davor sitzt und nicht mehr weg kann, hat das natürlich eine Wirkung. Aber glauben Sie, würden Sie sagen, dass auch Google dahingehend verblödet? Weil man sofort eine Antwort bekommt. Und man muss ja auch wissen, nach was man sucht. Man muss ja wissen, nach was man suchen
will. Also mit Google ist es halt so. Es gibt mehrere Dinge. Erstens, wenn ich mir angewöhne, nicht mehr selber zu denken, sondern gleich alles zu googeln, dann werde ich eben immer weniger selber denken. Und dann werde ich auch immer weniger selber mir mal was überlegen. Zweitens, wenn ich viel google, dann lerne ich ja, hey, es gibt zu allem 5 Antworten. Und wer bin denn ich, dass ich rauskriege, welche die richtige ist? Das haben mir Schüler auch schon wörtlich so gesagt. Und das ist natürlich das Dümmste, den Schülern beizubringen, ihr braucht euch gar keine Mühe geben, ihr wisst eh nichts. Google weiß alles viel besser. Das darf man Schülern nicht beibringen.
Macht das was mit der Persönlichkeit?
Ja, natürlich. Es macht einen hilflos und macht einen sozusagen, es gibt einem das Gefühl, ich hab's nicht im Griff. Dieses Gefühl, ich hab's nicht im Griff, ist identisch mit Stress haben. Und Stress haben wiederum ist der Killer Nummer 1. Mhm. Also es macht langfristig unzufrieden. Es macht depressiv und es bringt dann auch ins Grab. Mhm. Und das ist wirklich das, was Google mit uns macht. Mhm. Ja, wir kriegen es bloß nicht mit. Dann kommt noch Folgendes dazu. Ich habe ja vorhin gesagt, das Ding hier oben ist keine Festplatte, sondern die Verarbeitung ist die Benutzung. Das heißt aber eben auch, je mehr ich verarbeite, desto besser klappt die Benutzung. Also simples Beispiel, sprechen lernen. Wenn ich mal eine Sprache kann, dann kann ich die zweite leichter lernen. Und wenn ich 5 Sprachen kann, dann kann ich die 6. leichter lernen, als wenn ich nur eine kann. Oder kennen Sie jemanden, der gesagt hat, ich kann 5 Sprachen, meine Sprachzentren sind voll? Nein, den kennen Sie nicht. Das heißt, es ist so, dass es umso leichter ist, weiterzulernen. Und da oben gibt es keine Festplatte, die voll wird. So, es gibt Leute, die können 50 Sprachen. Die lernen die 51. in 6 bis 8 Wochen. Ja? Und die können auch nicht länger brauchen, weil wenn die für jede Sprache 6 Jahre, wie man für die Muttersprache braucht, auch bräuchten, wären sie ja schon 300. Und das geht ja gar nicht. Mhm. Ja? Also wir wissen mittlerweile ganz, ganz simpel, es trifft auf alles zu. Je mehr man schon weiß, desto leichter fällt es einem, neues Wissen zu integrieren in das vorhandene Wissen, weil man ja schon so ganz viel Wissen hat. Mhm. Und diese Idee, die ist nebenbei gar nicht alt, das ist aus der Hirnforschung klar. Vor 150 Jahren hieß das hermeneutischer Zirkel. Man versteht ein bisschen was, das Verständnis nutzt man, um noch genauer hinzugucken, versteht wieder was und so geht es x-mal rundherum und dann hat man was kapiert. Also ich kann es auch kurz sagen, Gehirne machen keine Downloads. Die muss man benutzen. Und dann werden sie immer besser. Mhm. Ja? Und daraus folgt, je mehr ich das Hirn schon benutzt habe, und zwar in jungen Jahren, weil es da am schnellsten sich verändert, das heißt auch am schnellsten lernt.
Ja, diese Neuroplastizität.
Das geht als Kind am schnellsten. Ja? Und alles, was ich aber in den jungen Jahren verpasse, ja, das passt halt nicht mehr rein. Das heißt, wenn ich sag's mal ganz Banales, man liest heute jeden Tag in der Zeitung, ja, die Digital Natives, die können ja vieles nicht, weil die outsourcen, die benutzen eben den Speicher da draußen irgendwo. Aber das Problem ist, alles, was sie als junger Mensch outsourcen, also nehmen wir an, sie sourcen Englisch out, weil sie sagen, ich brauche meinen Speicherplatz für Chinesisch, wenn ich mal 20 bin, ja. Deswegen mache ich Outsourcing mit Englisch, also ich lerne kein Englisch auf Deutsch. Ja, wenn sie kein Englisch gelernt haben, können sie mit 20 deswegen nicht besser Chinesisch lernen? Nein, sie können schlechter Chinesisch lernen. Das ist mein Punkt. Also wir verstehen uns selber schon als Festplatte, die wir aber nicht sind. Kriegen wir aber jeden Tag eingeredet, denn alle, die sagen, die Digital Natives, die können vieles nicht, aber dafür können sie was anderes. Die liegen falsch. Und zwar ganz prinzipiell falsch, weil man nicht was besser lernen kann, wenn man was anderes nicht gelernt hat.
Ich möchte mal auf diese Entwicklungsfenster kommen, wo der Spaß aufhört. Also das Gehirn hat nicht unendlich Zeit, sagt, das lerne ich dann noch mit diese Areale, die im Moment nicht entwickelt sind, das ist wie ein Lager, das kann ich mal vernachlässigen in den ersten 4-5 Jahren. Voll. Das mache ich dann später voll. So ist das nicht. Da habe ich ja gespart.
Ja, und es geht nicht.
Es geht nicht. Warum geht es nicht?
Ja, weil unser Gehirn eben eine bestimmte Entwicklungen sozusagen durchläuft. Also zum Beispiel das Sehsystem ist im Alter von 5 Jahren fertig. Und wenn es mit 5 noch nicht sehen gelernt hat, weil zum Beispiel die Augen immer zu waren oder so irgendwas, dann war es das. Da bin ich trotzdem blind. Da kann ich die Augen aufmachen und kann sie verwenden. Ich bin blind und bleibe auch blind. Ja, das wissen wir. Die Sprachentwicklung, die muss mit 13, 14 passiert sein, wenn ich dann überhaupt noch nicht sprechen gelernt habe. Also auch keine Zeichensprache, gar nichts. Dann lerne ich nicht mehr sprechen. Das gibt leider solche Fälle von Wolfskindern und anderen, die eben gehalten wurden im Keller und keine Sprache hatten. Die haben nicht mehr sprechen gelernt, wenn die nach dem 13., 14. Lebensjahr entdeckt worden sind.
Wie kommunizieren die dann?
Ja, gar nicht. Die können irgendwie nicht wirklich kommunizieren. Die können vielleicht, die haben vielleicht noch sowas wie Ausdruck. Aber zu sagen, dass die Tasse auf dem Tisch liegt und der unterhalb dessen, das links und rechts daneben und komplexe Gedanken sagen, sodass ein anderer sie versteht, das geht nicht. Das können die einfach nicht.
Das heißt, das, was das Wesen ausmacht, was die Seele ausmacht, ist ganz stark gebunden auch an die Hardware. Und das muss zusammenspielen in den richtigen Abläufen, sonst ist einfach Feierabend. Das ist wie, wenn man einen Keller baut und stellt fest, der ist zu klein. Wir bleiben in Berlin. Wenn man merkt, dass man sich bei dem Flughafen verkalkuliert hat, ist irgendwann Feierabend. Kann man das so sagen?
Ich meine, den kann man ja vielleicht irgendwann tatsächlich noch fertig bauen. Aber weil Beton ist halt so, wie er ist, aber unser Hirn ist eben nicht so, wie es ist. Es ist irgendwann mal fertig entwickelt. Dann kann es, wenn es gut gelaufen ist, hat es schon viel gelernt. Und dann kann es das ganze Viele verwenden, um weiterzulernen. Also lebenslanges Lernen, Riesenthema. Mhm. Das hat man schon mit 20 abgehakt. Wenn ich da viel weiß, dann werde ich weiter viel wissen und dazulernen können. Mhm. Wenn ich aber mit 20 noch gar nichts gelernt habe, dann habe ich ein Riesenproblem. Denn dann wird es ganz, ganz schwierig, überhaupt noch irgendwas
zu lernen. Das, was Sie jetzt hier sagen, erklärt das, warum viele von uns die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen, die sehr alt schon sind, immer noch sich sehr viele Dinge merken können. Die Lieder, die sie vor 70 oder 80 Jahren gelernt haben, Gedichte aufsagen, während ich schwierig habe, meine letzten 4 Telefonnummern zusammenzubringen. Hat es damit zu tun, dass sie eine völlig andere,
Das sind die andere Weisen der Benutzung des Gehirns. Mhm. Und wie wir unser Gehirn benutzen, das ist letztlich Sache unserer Kultur, denn die Kultur ist die Software, die über die Hardware Gehirn läuft. Alles, was wir machen mit unserem Hirn, kann man auch Kultur nennen.
Ja. Ja?
Und Deswegen ist es eben auch nicht egal, was wir da so machen. Ich sage mal ein Beispiel. Hat sich schon im Jahr 2002 hat sich ein Biologe darüber geärgert, dass die Menschen alle Pokémon spielten. Ja? Denn er hat dann mal Kinder gefragt, wie viele Pokémon sie denn so kennen und wie viele Pflanzen und Tiere sie kennen. Und da fiel ihm auf, dass die Kinder mit 8 Jahren oder ab 8 wissen die mehr Pokémon mit Namen zu benennen als Pflanzen und Tiere. Jetzt Pädagogen sagen dann, ist doch egal, was die Kinder lernen, Hauptsache sie lernen irgendwas und haben Spaß dabei. Ja. Das ist ja völliger Blödsinn. Also ich will, dass meine Kinder Pflanzen und Tiere kennenlernen und nicht irgendwelche virtuellen Fantasiewesen. Auch unter anderem deswegen, weil es so wichtig ist, dass Menschen in die Natur gehen, weil die Natur uns nachgewiesenermaßen, es gibt nichts Gesünderes, als in die Natur zu gehen. Wir werden auch kreativer, wenn wir in die Natur gehen. Wir werden prosozialer, also wir werden zu besseren Menschen. Und es ist wirklich sehr, sehr gut für die Gesundheit, wenn man mal eben unter Bäumen und im Grünen ist. Reduziert Stress, macht den Blutdruck runter und vieles andere mehr. Nachgewiesen. Und es gibt heute schon Leute, die sprechen von Nature Deficit Disorder, was man bei Kindern findet. Nämlich, ja, wir waren doch früher immer draußen. Und dann hieß es, wenn man was ausgefressen hatte, 2 Stunden Hausarrest. Ja, heute muss man die Kinder ja zur Strafe rausschicken, weil die ja nur noch drin sind. Und wenn man
die größte Strafe ist heute mal kein Online. Das ist ganz schrecklich.
Ja, genau. Ja, richtig. Und wenn aber erstmal klar ist, wie wichtig Naturerleben in der Kindheit ist, denn was man als Kind macht, macht man als Erwachsener eben auch. Ja, wenn ich als Kind Musik mache, mache ich Erwachsenenmusik. Wenn ich als Kind Fußball spiele, spiele ich als Erwachsener Fußball. Wenn ich als Kind nichts weiter gelernt habe, als Aliens abzuschießen, ja, wie verarmt ist denn dann mein Erwachsenendasein? Mhm. Wie wenig kann ich mich dann in andere einfühlen? Denn Sozialverhalten, Empathie, das lerne ich am Bildschirm nicht. Dafür muss ich Kontakte haben. Und wenn das erstmal alles nicht gelaufen ist, und ja, das ist das, was mich so traurig macht, ja, was mache ich denn dann mit diesen Wracks, wenn die 25 sind?
Herr Spitzer, aus der Sicht Ihrer Nachbarn könnte ich sagen, hätte doch mehr sowas gemacht, weil Sie sind ja immer noch, spielen immer noch Schlagzeug.
Ich spiele immer noch Schlagzeug, ja, aber ich habe mittlerweile ein relativ leises, ja, das Interessante ist, wenn Sie, ich werde ja älter und früher hat man Muskeln gehabt und hat sich, also wenn zur Mucke, hat man sich immer wirklich abgeschleppt, das war ja so, ne?
Ja.
Und mittlerweile, das kann ich wirklich sagen, sind meine Sets werden immer kleiner. Also ich habe mir jetzt vor kurzem das kleinste Schlagzeug, was ich je hatte, zusammengestellt. Da sitze ich auf der Bassdrum sozusagen. Das ist nämlich so eine Boxen-Cajon praktisch. Da geht der Ding dran. Klar. Und dann habe ich ein kleines Snare und kleine Bänke. Das Ding ist so zusammengepackt, kann ich es mit 2 Taschen tragen. Mhm. Und das ist so knuffig und es macht so einen Spaß. Und es ist nicht so laut wie so eine Riesenschießbude. Ja. Und ich habe ein freistehendes Haus, Gott sei Dank. Also ich kann auch nachts um 3 spielen. Stört niemand, Gott sei Dank.
Und dann haben Sie, weil Sie ja eh früh aufstehen, haben Sie ja eh nicht mehr so lange. Ne? Sie stehen auch immer so gegen zwischen 5 und 6 auf und da arbeiten Sie.
Und da arbeite ich, da spiele ich kein Schlagzeug. Schlagzeug spiele ich nachmittags, abends, wenn ich mal Lust habe. Mhm. Oder wenn meine Freunde kommen, wir haben eine kleine Band, dann spielen wir.
Lassen Sie uns mal über Zahlen sprechen, weil die sind schon erschreckend. Ich habe bei Ihnen gelesen, alle 7 Minuten greift der Durchschnittsuser zum Smartphone und checkt seine Meldung.
Ja, ja.
Was ist da los? Bei mir sind es 8 Minuten.
Ja, was ist mit Ihnen los? Sie hinken hinterher. Also, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, das ist tatsächlich eine neue Form von Suchtverhalten. Ja? Denn es ist ja nicht so, dass man wirklich alle 8 Minuten irgendwas Besonderes, Wichtiges bekommen würde. Ich meine, ich kann verstehen, warum das so ist. Man muss mal Folgendes sich klar machen. Menschen sind, ich sag mal, Neuigkeitsjunkies. Dafür haben wir ja unser Gehirn.
Also das wird ausgenutzt von den sozialen Netzwerken. Das ist ihr Geschäftsprinzip, dass man immer guckt und quatscht und tratscht.
Ja, ich will es mal vergleichen. Kleine Kinder, die haben eine Vorliebe für Süßes. Und der Grund ist ganz einfach. Vor 100.000 Jahren, wenn es da mal Honig oder irgendwas anderes, was ganz süß war, in Hülle und Fülle gab, dann mussten die reinhauen. Warum? Wenn sie das nicht gemacht haben, gerade Kinder sind ja kleiner und haben noch nicht so viel Speck wie wir auf uns, dann sind die tot bei der nächsten Hungersnot. Deswegen haben Kinder, das wissen wir mittlerweile, unempfindliche Rezeptoren für süß. Also wenn es uns schon schlecht wird, so süß ist es, finden die es angenehm süß. Mhm. Ja? So sind die von der Natur gebaut, damit sie reinhauen, uns wäre es schon schlecht, die nicht.
Speicher auffüllen.
Ja? Damit die Speicher aufgefüllt werden. Ja? Und genauso ist es, Menschen haben eben auch ein großes Gehirn, da können sie viel speichern, was zum Beispiel, wer mit wem, warum und wieso, das ist ganz wichtig. Wenn sich also vor 100.000 Jahren hinterm Busch 2 geliebt oder gebalgt haben, war es ganz wichtig, genau zuzugucken, Monkey see, Monkey do, denn dann lerne ich, wie ich mich zu verhalten habe. Ja. Deswegen von denen, die bei Sex and Crime nicht hingeguckt haben, stammen wir genauso wenig ab wie von den 3-Jährigen, die kein Süßes gegessen haben vor 100.000 Jahren. Weswegen die Kinder heute, wenn sie 3 sind, Süßes essen wollen und wenn sie 14 sind, Sex und Crime gucken wollen. Mhm. Heißt das, dass wir ihnen das unbegrenzt zur Verfügung stellen, weil es halt in ihnen steckt? Nein. Weil sich unsere Umgebung völlig geändert hat. Wir haben heute Süßes bis zum Abwinken, Sex and Crime bis zum Abwinken. Und wenn wir denen Süßes geben mit 3, dann wissen wir, was passiert. Werden die übergewichtig und mit allen negativen Folgen. Und wenn wir ihnen mit 14 Sex and Crime darbieten, dann werden bestimmte innere Schwellen, kulturelle Eigenschaften, vieles mehr wird verstellt. Und das dann eben auch für die Lebenszeit. Und das ist, kann nicht gesund sein. Deswegen müssen wir da auch einschreiten. So wie ich dem 3-Jährigen sage, immer zu, du kriegst das nicht, auch wenn du es willst, weil ich weiß es besser und ich will dein Bestes. So muss ich dem 13-Jährigen sagen, hör mal zu, du kriegst von mir kein Smartphone. Das ist der größte Zugang zum Rotlichtbezirk, den größten Rotlichtbezirk der Welt, zum größten kriminalen Tatort der Welt.
Wir reden von der SPD.
Wir reden von Abzockern, wir reden von Kleinkriminellen, wir reden von In-App-Käufen für 8-Jährige und so weiter, wo die dann wirklich hohnepiepelt werden von dem ganzen System. Ja. Und das will ich nicht, dass du dem ausgesetzt bist, würde ich meinem 13-jährigen Kind, wenn ich eins hätte, sagen. Und dann würde ich sagen, du kriegst von mir deswegen kein Smartphone. Übrigens, Bill Gates hat das genauso gemacht, bis 14 gar nichts. Mhm.
Interessant ist, Sie beschreiben ja auch eine Waldorfschule.
In Kalifornien, die wirbt, wir haben keine Computer.
In Silicon Valley. Wer geht denn da eigentlich hin?
Ja, da schicken die Chefs von Google, Apple und Hewlett Packard ihre Kinder hin. Mhm. Ja. Also wirklich die Chefs großer Computerfirmen, obwohl die oben ein Schild haben, bei uns gibt's keine Computer. Ja. Oder Steve Jobs hat gesagt, iPad ist nichts für Kinder. Und seine Kinder, denen hat das iPad nicht gegeben. Mhm. In Holland machen die iPad Kindergärten. Bei uns
Was
haben
ist
wir
das?
iPad-Kindergärten.
Gibt es noch Kinder oder noch iPads?
Da gibt es Kinder und iPads. Ja. Wobei man nochmal ganz klar sagen muss, iPads schaden Kindern im Kindergartenalter ganz sicher. Und zwar maßlos.
Ihnen gucken jetzt auch viele Eltern zu. Können Sie mal, was ist daran schädlich? Das ist doch schön bunt und dann lernen Sie das noch zusätzlich. Und das, ja, die Figuren nix, kriegen noch Geräusche.
Es gibt nichts Dümmeres, was Sie mit Ihrer Hand machen können, als über eine eigenschaftslose Oberfläche mit immer der gleichen motorischen Handbewegung wischen. Denn das Glas muss man so anfassen, ein Kuli muss man so anfassen, ein Schlüssel fasst man noch anders, ein Ei hält man so, ja. Papier nochmal anders. Also man eigentlich ändert man die Hand, je nachdem, was mit welchem Objekt man es zu tun hat. Ja,
auch die, wie, ich, man, wie stark auch man
wie sie stark bin. Ich greife, natürlich, klar. Aber wenn ich jetzt, egal was auf dem Bild ist, so mache, dann lerne ich gar nichts. Hm. Das Problem ist, ich lerne auch, also die Hand ist ja nicht nur ein komplexer Roboterarm, es ist auch ein Sinnesorgan. Und wenn ich über eine Glasoberfläche wische, ja, dann kriege ich eben auch nicht mit, wie sich Holz oder Plastik oder Glas anfühlt. Ich krieg keine Differenzen mit.
Das heißt, diese Teile im Gehirn werden gar nicht gebildet.
Die werden gar nicht ausgebildet, die verblöden. Ja. Muss man ganz klar so sagen.
Das heißt, ich gehe dann in den Wald und mache so. Böse gesagt.
Man hat ja schon Kinder an Aquarien beobachtet, die so gemacht haben und sich gewundert haben, dass der Fisch nicht größer wird. Das gibt es tatsächlich. Ja.
Das ist eine wirklich traurige Entwicklung.
Aber ist ja unglaublich. Man muss ganz klar sagen, das ist nicht mal das Schlimmste. Viel schlimmer ist, diese sensorischen und motorischen Areale, die entwickeln sich sehr früh beim Menschen, in den ersten Lebensjahren. Über die werden aber alle höheren Areale trainiert. Also unsere Denkapparate, die wir da oben auch haben, die kriegen ihre Informationen ja nicht von draußen, sondern die kriegen die gefiltert durch Sensorik und Motorik.
Ja, ja, unsere Sinne.
Durch die Sinne, ja. Und auch von der Motorik geht es rückwärts auch da rein.
Ja. Ja, also das heißt, das ist ein sehr komplexes Feedback.
Feedback und Mapping von diesen Dingen. Wenn aber jetzt die Inputs, motorisch und sensorisch, fürs höhere Denken, wenn da nichts ist, wenn da keine komplexen Repräsentanzen der Umgebung drauf sind, wie soll es dann weiter oben kompliziert werden?
Herr Spitzer, würden Sie sagen, wenn wir weiter so kommunizieren, auch unsere Kinder so kommunizieren lassen, damit wir sie los sind oder glauben, das ist ganz super, weil das gibt ja auch eine riesen PR-Industrie, die damals wie bei der Tabakindustrie vielleicht sagt, Passivrauchen ist gut. Würden Sie sagen, dass unsere Gehirne verhungern?
Ist das so? Ich würde es, verhungern ist es nicht, ich würde sagen, irgendwie ver...
Ist das Mangel?
Veröden würde ich es eher nennen, sowas. Also man muss sich das vorstellen wie Bäume, wo keine Knospen mehr sind und wo die Äste nur ganz verknorzt und ganz schräg und auch nur ganz wenig gewachsen sind.
Also im Grunde eine Art der Verkrüppelung.
Man muss sich das richtig verkrüppelt. Mhm. Verkrüppelt. Mhm. Das hört sich zwar, ich weiß, das hört sich schrecklich an, aber das kann gar nicht anders sein. Das kann wirklich nicht anders sein.
Auch eine Zahl, die ich bei Ihnen im Buch gelesen habe, ich kann es nur dringend empfehlen, Spitzer Cyberkrank ist ein Spitzenbuch, auch wenn es teilweise traurig macht. Amerikanische Mädchen verbringen 2 Stunden am Tag mit Gleichgesinnten und dann sind sie 7 Stunden bei Facebook.
Ja, das ist...
Was machen die da?
Naja, die lagern Sozialkontakte in Online, soziale Medien aus. Und dann kann man sagen, ist doch klasse, da haben sie halt Online-Sozialkontakte. Das Problem ist, wenn ich in Facebook bin, ja, da ist da ja niemand. Also wie soll ich lernen, Mimik, Sprachmelodie oder Gestik im Hinblick auf den emotionalen Gehalt zu dekodieren, so nennt man das, wenn ich sie ihnen ins Gesicht gucke und weiß, wie es ihnen gerade geht.
Ja. Ja. Das muss man lernen, was das bedeutet.
Natürlich muss man das lernen. Das kann man nicht so einfach so. Uns fällt das leicht, wenn man es mal gelernt hat, so wie uns Sprechen leicht fällt. Wir denken ja auch nicht über Grammatik nach, wenn wir einen Satz formulieren. Wir machen das einfach.
Wir hinterfragen auch nicht das, was wir können, sondern das können wir. Wir stellen erst fest, wenn etwas nicht mehr geht, wenn das nie mal nicht mehr geht, wie es war, als es ging.
So ist es. Ja. So ist es. Mit dem Allermeisten. Wenn wir merken erst, was alles gegangen ist, wenn es nicht mehr geht. Ja. Wenn das aber von vornherein nicht gut geht, ja, das heißt, wenn das gar nicht erst entwickelt wird und zwischen 8 und 12, und die Mädchen waren ja so alt, da entwickelt sich schon ein guter Teil vom Sozialverhalten. Ja. Wenn das aber nicht stattfindet, ja, was denn dann? Vor allem, irgendwann schließt sich dieses Fenster auch wieder. Und wenn es dann nicht entwickelt ist, ja, dann kommen wir zu einer Gesellschaft von lauter Zombies, ja, und deswegen haben ja auch junge Leute das Jugendwort des Jahres, Smartphone-Zombie, ja, Smombi. Also die jungen Leute haben es begriffen. Da war ich so glücklich, als ich das gehört habe. Mensch, das Jugendwort des Jahres 2015 kam im November, Smombi, Smartphone-Zombie. Junge Menschen haben kapiert, wenn ich das Smartphone zu viel benutze, wird aus mir ein seelenloser, willenloser Mensch. Genau so ist es. Und die haben das kapiert. Und da sind die schlauer als unsere Politiker und als viele unserer Medienpädagogen, die bis heute sagen, wir brauchen noch mehr Medien und noch mehr und noch mehr. Und das schadet. Also, dass wir heute, jeder kann ja mit seinem privaten Geld machen, was er will. Aber dass eine Kultusministerin sagt, wir brauchen jetzt 5 Milliarden, um in allen Klassenzimmern Deutschlands WLAN einzurichten, wo es die Studien gibt, die zeigen, dass wenn ich WLAN in ein Klassenzimmer tue, die Lernleistung um 15% abnimmt durch das WLAN.
Vielleicht will ich das.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber wissen Sie was?
WLAN muss es ja auch im Kanzleramt geben und auch in den Parteien. Das erklärt sehr vieles.
Spaß beiseite. Das wird mir oft gesagt, Herr Spitzer, kann es nicht sein, dass das alles gewollt ist und dass wir verdummen sollen, da sind wir bessere Konsumenten und so weiter. Also ich habe mich genau deswegen sogar mal wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Das gibt es tolle Untersuchungen zu und stellt sich letztlich raus, immer dann, wenn man denkt, es sei böser Wille, ist es meistens am Ende doch nur Dummheit. Und das ist eigentlich beruhigend. Ja, wobei, wenn wir aus Dummheit und Verantwortungslosigkeit unseren Kindern nur noch Digitales zum Zeitvertreib und zum Spielen geben und damit letztlich ihre Gesundheit und ihre Bildung ruinieren, einfach nur, weil die reichsten Firmen der Welt, und das sind ja die reichsten Firmen der Welt, Google, Apple, Microsoft und Amazon, Facebook und Samsung gehören zu den 10 reichsten, also kommen gleich noch hinterher. Wenn wir die nächste Generation den Profitinteressen dieser Firmen opfern, dann sind wir wirklich verantwortungslos und dann gehört es uns nicht besser. Und deswegen glaube ich, es wird höchste Zeit, dass wir das kapieren. Es kann nicht sein, dass denn die Tabaklobby, die hat ja viel geschadet. Tabaklobby hat, es war in den 50er Jahren war klar, Tabak ist schädlich für die Gesundheit. Dann hat es 50 Jahre gedauert, bis die ersten kleinen Verbote von, ich weiß nicht, Werbung im Kino oder Werbung an Kinder und so weiter, und heute kann man in öffentlichen Gebäuden noch nicht mehr rauchen, also wir sind heute ein bisschen weiter, aber 50 Jahre ist gar nichts passiert, dafür hat die Lobby gesorgt. Und die Tabaklobby hat immerhin in den 50 Jahren in Deutschland allein jedes Jahr für 140.000 Tote gesorgt. Zusätzliche Tote.
Mhm. Ja. Das schafft kein Terrornetzwerk.
Aber die Lobby hat es geschafft. Mhm. Mal 50 Jahre, das sind 7 Millionen tote Deutsche. Mhm. 7 Millionen Tote hat die Tabaklobby zustande gebracht. Und deren Etat war so klein im Vergleich mit dem Etat von Google, Apple und Microsoft. Und wenn Sie mal überlegen, was machen Smartphones? Die machen einen Bluthochdruck, die machen eine prädiabetische Stoffwechselkrankheit.
Was ist das?
Das ist, sie neigen eher zur Zuckerkrankheit, weil sie mehr Stress haben und schlechter schlafen. Und das kommt, wenn das über Jahre hinweg ist, kriegen sie eher Zuckerkrankheit. Mhm. Durch das Übergewicht, weil sie ja auch Bewegung weniger machen, kriegen sie auch eher Zuckerkrankheit. Die machen eine Demenz, dafür habe ich in dem anderen Buch ja argumentiert, denn je mehr sie ihr Hirn benutzen, desto gebildeter sind sie. Und Bildung ist der beste protektive Faktor, also Schutzfaktor gegenüber Demenz. Nachgewiesen, das sage nicht ich, das steht überall.
Ja.
Ja? Das heißt, wenn Sie mal das zusammenzählen, Sie haben hoher Blutdruck und Diabetes, macht Ihnen Schlaganfälle, macht Ihnen Herzinfarkte, Durchblutungsstörungen, Blindheit.
Mhm. Ein Riesenmarkt, Herr Spitzer.
Nein, es geht hier um viel mehr als nur um das bisschen Lungenkrebs durch den Tabak. Deswegen geht es auch um viel mehr Tote. Das muss ich ganz klar sagen. Es geht um viel mehr Tote. Mhm. Wenn Sie mal nur, also es rein medizinisch betrachten. Und die Bildung ist deswegen dabei wichtig, weil der, nicht nur bei der Demenz ist das so, sondern überhaupt ist es so, dass der wichtigste Faktor für die Gesundheit eines Menschen, dessen Bildung ist, je gebildeter einer ist, desto länger lebt er.
Das ist praktisch seine Firewall.
So kann man sagen. Der Bildung, also was Wissen schützt uns. Wir wissen besser mit uns umzugehen, wir ernähren uns gesünder, pfiffiger, wir können mal auch Gefahren besser ausweichen. Also je cleverer einer ist, desto länger lebt er. Das ist durch Riesenstudien nachgewiesen. Und wenn wir jetzt dafür sorgen, dass unsere Kinder erstens verblöden und zweitens noch viele Verhaltensweisen zeigen, die sie letztlich verdummen, dann ist das nicht gut. Und nochmal, das kostet uns viel mehr Leben, als die 7 Millionen durch den Tabak.
Kostet uns auch das unsere Kultur, das, was Europa ausmacht, die Werte?
Ja,
das werden die digital unterwandert, von 1 auf 0 runtergedampft? Wie ist das?
Ich glaube nicht von 1 auf 0. Aber wenn Sie mal überlegen, was haben wir denn? Sie müssen was wissen. Also eine Demokratie setzt wissende Bürger voraus. Wenn einer keine Ahnung hat, wie soll der dann vernünftig wählen? Das ist das Erste. Zweitens, Sie müssen auch Willensbildung voraussetzen. Ja? Und Wille heißt, ich mache jetzt was. Wie lernt man Wille? Ich kann es Ihnen sagen, genauso wie man laufen lernt. Nämlich ganz oft kleine Willenshandlungen. Ein Lied singen. Dann ist das Lied Hänschen Klein ist erstmal nur hier. Und dann muss ich Hänschen Klein in Form von Singen oder Spielen in ganz komplexe Handlungen umsetzen. Und dann habe ich Hänschen Klein gesungen. Und dann, weil ich es selber gemacht habe, bin ich happy und stolz, dass ich Hänschen Klein gesungen habe.
Ich nehme mich selbst auch als ich wahr.
Ich nehme mich wahr. Und zwar als wirksam. Ich kann was bewirken. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt Fußball spielen, genauso, Bäume klettern, genau dasselbe. Beim Fußballspielen lerne ich noch mit anderen umzugehen und so weiter. Ja. Aber wenn ich also dauernd was mache, ja, was bastle, ein Bild male, ein Lied singe, Fußball spiele, auf den Baum klettere, dann habe ich lauter kleine Willensakte gemacht. Und dabei lerne ich eben nicht nur Lieder singen, Baum klettern, malen und was basteln und Fußball spielen. Nein, ich lerne auch, was Kant hätte es Willenskraft genannt. Ich lerne auch, hey, ich will was und ich krieg das hin und ich mach das jetzt.
Auch wenn Leute sagen, lass das.
Genau.
Ich lässt mich jetzt mehr auch durchzusetzen.
Ich mach's trotzdem. Mhm. Ja, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich 3 Fächer studiert. Da meinte der Beamte, Herr Spitzer, lassen Sie das kriegen Sie eh nicht hin. Und da dachte ich, der zeige ich's. Und wahrscheinlich ist es genau deswegen, dass ich 3 Fächer studiert habe in der Zeit von einem und habe es mir noch bezahlt. Mhm. Das war eigentlich unmöglich. Ich wollte es aber. Mit allem, habe auf alles verzichtet, was sonst so gibt. Ich habe keinen Fern geguckt und nix, kein Tag Urlaub gemacht in 7 Jahren, aber ich hatte dann 3 Fächer durch und nicht mal die leichtesten. Und das hat Spaß gemacht. Das hat einfach Spaß gemacht und ich wollte das. Und das muss man lernen. Das muss man als Kind und Jugendlicher lernen, dieses Verhalten. Ja? Wie soll man das lernen, wenn mir das Ding alle 7 Minuten sagt, was ich zu machen habe und ich selber gar nicht mehr die Chance habe, einen Willen oder eine Idee, ich könnte jetzt mal das machen, zu formen. Abgesehen davon, das auch noch umzusetzen, dabei stört es mich ja auch dauernd.
Ja. Ja? Und dann immer noch Leute, die das gemacht haben, haben auch das gemacht. Richtig. Ich sage immer, Leute, die das alles gelassen haben, haben auch den Rest allen vergessen.
Ja. Und jetzt haben Sie Bildung, Willensbildung und wir hatten es schon, Empathie. Das muss man auch lernen.
Und das müssen Sie nochmal erklären. Also Empathie.
Empathie, das heißt.
Wie lernt man Empathie? Man kommt doch im Mutterleib. Lernt man schon, die Muttersprache zu erkennen. Man erkennt
ja, aber
schon
auch nur, wenn die Mutter spricht.
Ja, ist klar.
Also man lernt auch nur dann, wenn was passiert.
Und genauso wie lernt man Empathie? Lernt man das schon im Körper?
Also nee. Empathie lernt man so zwischen 3 und 23, sag ich mal ganz salopp. Das heißt, wie geht's dem anderen wohl? Was denkt der wohl? Ist der glücklich, unglücklich? Was muss ich, wenn der guckt so, wie muss ich das verstehen, sein Blick? Wie muss ich seine Mimik, seine Gestik?
Hat das auch mit körperlicher Berührung am Anfang der Eltern zu tun?
Natürlich. Damit fängt's an. Damit lerne ich auch.
Also ich kann darauf nicht verzichten?
Nein, auf keinen Fall.
Dass ich sage, ach, den Kindern lese ich nichts mehr vor, sondern ich habe so ein iPad mit Vorlesefunktion, dann lege ich das rein, da ist so vielleicht meine Stimme imitiert, das reicht. Das
geht nicht. Eltern müssen wissen, dass ein Kinderbuch mit Vorlesefunktion ist etwa so sinnvoll wie ein Heimtrainer im Keller mit Hilfsmotor. Also ich meine, kann ja auch, hey, mach dir doch einen Hilfsmotor an deinen Heimtrainer, da musst du nicht mehr so schwitzen. Ja, aber der Witz ist ja...
Du kannst
ja,
aber die tollen Daten ins Netz übertragen, wie sportlich du bist.
Genau, richtig. Aber der Witz an dem Ding ist ja, dass man schwitzt. Ja? Und nochmal, der Witz an einem Kinderbuch ist nicht das Kinderbuch, sondern dass eine Mutter oder ein Vater, 96% sind es die Mütter,
es vorliest. Denn beim Vorlesen passiert die Sprachentwicklung. Nicht, wenn das Buch von alleine quatscht. Da passiert gar nichts beim Kind. Das ist nachgewiesen. Man muss es vorlesen. Und sogar noch viel besser als vorlesen ist eigentlich, wenn man es zum Anlass nimmt für Dialoge. Die Kinder, die platzen ja oft mit rein. Hey, was ist denn da? Oder erzähl doch mal da. Und das ist ganz gut. Also noch besser als ein Kinderbuch vorlesen, jeden Abend um 7 im Bett, wäre eigentlich ein Kuchen backen. Hey, gib mir mal das Mehl, mach mal das. Mach mal kein Blödsinn. Und helf mir mal. Und das Interagieren mit der Welt, in der Welt sprachlich, das ist, was Kinder zum Sprachenlernen brauchen. Nun ist Kuchenbacken im Bett ein bisschen messy, deswegen kann man auch vorlesen. Aber durch eine Maschine vorlesen lassen, keine Chance. Wir waren bei der Empathie. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, die Bildung eines Menschen, dessen Fähigkeit zur Willensbildung und dessen Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und deswegen vielleicht solidarisch zu handeln, das sind die drei Säulen unserer Demokratie. Wenn Sie das drei, wenn Sie das weglassen, und Smartphones killt alles drei,
weil es auch ständig benutzt wird, das muss man ja auch dazu. Und die Daten, wir haben noch gar nicht über die Daten, das ist alles, das ist ein anderes Thema. Big Data ist ein anderes Thema.
Mir geht's um die, was muss ein Bürger lernen, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und damit interferiert ein Smartphone maßlos, vor allem wenn wir es kleinen Kindern geben. Und das in Deutschland, Sie haben es vorhin angesprochen, sind 2- bis 4-Jährige im Durchschnitt eine halbe Stunde am Smartphone. Schon. Das ist skandalös. Das ist
verantwortungslos. Ist das Körperverletzung?
Das ist eigentlich Körperverletzung.
In Schweden ist es ja verboten, beziehungsweise es ist eben ausdrücklich erlaubt, dass Kinder ihr Smartphone im Schulunterricht nutzen, um zu telefonieren. Ich habe das gelesen, musste ich das Buch kurz weglegen.
Ja, die gehen raus. Die müssen
die
rausgehen.
Müssen, aber das ist,
die müssen rausgehen und dürfen wieder reinkommen, wenn sie mit dem Telefonieren fertig sind. Die Lehrer, die mir das erzählt haben, haben aber eben auch gesagt, sie wundern sich nicht, dass Schweden in internationalen Schulleistungsvergleichen seit 10 Jahren in den Keller gegangen ist. Denn die Lehrer, also eine Lehrerin sagt mir, Herr Spitzer, es ist gar kein normaler Unterricht möglich, wenn da dauernd Leute rein und raus gehen. Wie soll das gehen? Wie soll ich da einen kohärenten Unterricht machen, wenn die dauernd dann kommen und gehen?
Was ich auch gelesen habe, wo ich dachte, das kann ja nicht sein, das Abschaffen der Handschrift in einigen Staaten, ist das schon durchgesetzt?
In 47 amerikanischen Staaten ist die Handschrift abgeschafft.
Warum?
Das müssen Sie Apple, Google und Microsoft fragen. Die werden dran verdienen.
Denn das heißt,
Sie
schreiben
wenn
dann
Sie das nicht mehr verwenden können.
Weil die Pfeilmethodik schon am Anfang schon da nicht mehr da ist.
Na, Sie können dann nicht mehr schreiben, weil Sie lernen es ja nicht mehr.
Ja.
Sie können bloß noch tippen. Und das ist auch, also in 46 Bundesstaaten ist seit 2013 die Handschrift offiziell abgeschafft in der Grundschule. Klassenziel im Ende Klasse 4 ist mit 10 Fingern tippen können. Man darf es noch unterrichten, muss es aber nicht. Also es ist no longer mandatory, wie die so schön sagen. Mhm. Ja. Die Finnen sind ja auch dabei. Aber man muss, gerade bei Finnland muss man wissen, die waren ja immer die PISA-Sieger. Das sind sie nicht mehr. Und die Finnen selber sagen, das liegt daran, dass wir es mit der Digitalisierung der Schulen übertrieben haben. Sagen die Finnen wirklich selbst. Australien hat 2012 viele Computer an Schulen eingeführt und hat 2016 sie wieder abgeschafft. Warum? Es hat nichts gebracht. Die Kinder wurden einfach nur schlechter.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über Edward Snowden. Wenn Sie sich mal in den hineinversetzen, dass sofort, also ab sofort Kinder, alles, das wird ja alles, ist ja alles mitlesbar, das wird ja alles. Was bedeutet das eigentlich, wohin driften wir denn? Ist das schon Irrsinn oder ist das Orwell 2.0? Was ist denn das?
Also ich glaube, Orwell ist lächerlich gegen das, was wir schon haben. Mhm. Denn ich meine, ich muss ja nicht mal eingeben. Alleine, wenn ich mein Smartphone rumtrage, macht es ja alle möglichen Messungen und liefert auch die Daten sonst wem. Ich muss gar nichts mehr machen. Das passiert vollautomatisch. Oder wenn Sie sich so ein Alexa-Lautsprecher in Ihr Wohnzimmer stellen von Amazon, dann hört das Ding ständig, was Sie sagen. Ständig. Und das machen Sie noch freiwillig. Sie kaufen das Ding. Mhm. Sie stellen sich einen Spion in Ihr Zimmer, der Sie ständig abhört. Mhm.
Ja. Also die Stasi ist dagegen Kindergeburtstag.
Die Stasi ist wirklich ein Kindergeburtstag dagegen. Ja, absolut.
Etwas, was ich im Buch immer wieder finde, wenn Sie in Kontakt kommen mit Menschen, Sie kriegen auch viele Briefe, dass Menschen oft sagen, Erwachsene, ja, was soll man denn machen? Das ist nun mal so, das ist überall, da kann man gar nichts machen. Damit muss man irgendwie klarkommen. Das stimmt ja, oder?
Ist doch überall. Ich halte das für gelogen, denn also die ganze digitale Technik fällt nicht vom Himmel, so wie der Regen, sondern wir kaufen sie und wir entschließen uns zum Kaufen. Ja. Vielleicht werden wir auch Gehirn gewaschen und kaufen es dann vollautomatisch wie ein Roboter, aber nein, eigentlich ist es doch so, dass wir unser Geld haben, wir verdienen Geld und dann kaufe ich meinetwegen meiner Nichte, weil ich denke, sie bräuchte eins zur Geburt, ein Smartphone oder eine Playstation oder was auch immer.
Da bin ich erstmal beliebt.
Bin ich erstmal beliebt, aber ich finde,
Also Onkel und Großeltern sollten wissen, wenn sie zum Beispiel einem Grundschüler eine PlayStation kaufen, dann schenken sie diesem Grundschüler schlechte Noten und Schulprobleme. Und das sage nicht ich, das sagen amerikanische Wissenschaftler, die das untersucht haben. Und zwar so gut, dass man da auch nicht mehr dran zweifeln kann, dass das so rauskommt. Mhm. Ja. Und
aber dann sind es wenigstens gute Gamer und damit bei den anderen Jugendlichen beliebt.
Das folgt auch nicht zwingend, denn letztlich sind die Jugendlichen beliebt, die nicht immer nur vor einem Bildschirm hocken. Letztlich sind die Jugendlichen beliebt, die was reißen können. Hey, mit dem macht es Spaß, weil mit dem kletter ich auch mal auf den Baum. Mit dem mache ich auch mal die verrücktesten Sachen. Also immer nur im Keller abhängen vor dem Bildschirm und so machen, das ist mal was Besonderes. Wer das dann dauernd nur noch macht, der wird nachweislich unglücklich. Mhm. Weil er hat weniger Beziehungen, er hat weniger Selbstwirksamkeitserleben, er wird schlichtweg unzufrieden, er wird letztlich depressiv.
Ich möchte auf die Suchtkomponente kommen, die diese Endgeräte haben, die noch gesteigert wird in den sogenannten sozialen Netzwerken. Ständig das Gefühl zu haben, dass man etwas verpasst. Was passiert, also Sie beschreiben es, in Südasien ist es eben so, wo das viel intensiver noch genutzt wird. Taiwan, China ist da auch ganz stark. Ja, was bedeutet, ich meine, es heißt doch soziales Netzwerk, ist doch schön, ich tausche mich aus und ich chatte und ich Katzenbilder, was machst du, lass uns treffen, was ist daran schädlich?
Naja, da ist eben keiner. Also das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das Schädliche, dass da nicht wirklich jemand ist. Und dass deswegen zwar sowas wie sozialer Austausch stattfindet, aber eben indirekt, also mit was dazwischen, nämlich einem Medium dazwischen. Wir reden jetzt unmittelbar, ohne Medium zwischen uns. Ja? Und das ist was ganz anderes, als wenn wir jetzt chatten würden und würden uns ein paar Nachrichten schreiben oder sowas.
Da weiß ja jeder, dass das ja die Basis jeglichen Missverständnisses ist. Das ist ja eh schon geschieden worden. Weil man das
ganz klar, ja. So geht's besser, aber das muss man auch lernen. Und wenn man das eben nicht lernt, weil man vor allem in sozialen Medien ist, dann ist das schlecht. Aber die sozialen Medien haben natürlich noch andere Nachteile, da wird gemobbt, da wird Unfug verbreitet, ungefiltert, ohne Ende. Und das macht den Leuten auch zu schaffen. Mittlerweile so stark, dass es gibt eine schöne dänische Studie zum Facebook-Fasten.
Ja, Facebook-Fasten,
ja. Waren über 1000 Leute, die wurden zufällig, also per Los, wurden die so eingeteilt in zwei Gruppen. Die einen mussten mal eine Woche auf Facebook verzichten, nur auf Facebook verzichten, und die anderen nicht. Vorneweg hat man geguckt, wie sind die so drauf, und eine Woche später auch. Und es kommt raus, dass die eine Woche auf Facebook verzichtet hatten, ein befriedigenderes Sozialleben hatten und mehr mit anderen zu tun gehabt haben und dabei glücklicher waren, als die Facebook verwendet haben. Also Facebook ist ein bisschen wie Popcorn. Das ist ja auch Essen. Aber wenn man nur Luft und leere Kalorien futtert, wird man nicht so richtig angenehm satt. Und genauso, Popcorn ist zu richtigem Essen wie Facebook zu richtigen sozialen Kontakten. Ja, sie haben zwar dauernd vermeintlich Kontakt mit anderen, ja, aber es befriedigt nicht so wirklich. Es macht sie auch nicht in irgendeiner Weise, bringt es sie nicht weiter, es macht sie also eben auch nicht satt und es bringt sie auch sozial überhaupt nicht weiter. Also sie fühlen sich nicht besser eingebettet, sie sind nicht wirklich zufrieden mit dem, was sie gemacht haben, sondern durch Facebook werden Menschen unzufrieden. Das ist in großen Studien nachgewiesen, immer wieder.
Sie vereinsamen auch, werden depressiv.
Und vereinsamen.
Und richtig. Wenn das Endgerät, gibt es auch eine Krankheit, die ich mir gar nicht gemerkt habe, wenn das Handy weg ist, ist der Kontakt zum Leben generell weg. Das ist deren Gefühl.
No more phone phobia.
Ja, das gibt's wirklich.
Gibt's, ja, das ist nicht von mir erfunden, das gibt's tatsächlich. Mhm.
Weil wir auch über das gesprochen haben, was das für eine Gesellschaft ausmacht. Gesellschaften leben davon, so jedenfalls menschliche Gesellschaften, dass wenn jemand etwas getan hat, dafür bestraft wurde, ins Gefängnis ging oder wie auch immer bestraft wurde, dass nachdem das vorbei ist, es auch vergessen wird. Mit der Zeit vergisst man. Das heißt nicht, dass man das komplett vergisst, man erinnert das schon, aber dann sagt, okay, da gibt es einen Neustart für jemanden, wenn das mal Verfehlung. Das gibt es jetzt ja auch nicht. Also das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Was passiert mit einer Gesellschaft, die nie vergisst? Weil man kann ja, wenn jemand mal gemobbt wurde, dann entschuldigt sich der Mobbende, es wird ja immer wieder aufgerufen, so geht es in der Suchmaschinenfunktion nach oben, es ist ja immer gleich Gegenwart. Gegenwart rückt nicht nach hinten im Digitalen. Was macht das mit einer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das ist eine der Konsequenzen, die wir noch gar nicht so richtig durchschauen. Es gibt ja jetzt Bestrebungen, das Recht auf Vergessen im digitalen Raum und so weiter. Es ist sehr interessant, wer sich überhaupt um sowas kümmert und wie viele das sind. Es sind ja gar nicht so viele Institutionen, die sich heute noch gegen, diejenigen, die unsere Welt durchgestalten, ja, und zwar anhand ihrer eigenen Interessen. Facebook, Amazon und so weiter. Ne?
Alles marktorientiert.
Ist alles marktorientiert, da geht es ums Geld machen. Und es gibt ja gar nicht mehr so viele Institutionen, die heute sagen, ja, können wir da überhaupt noch was dran ändern? Sie haben eben gerade gesagt, das haben wir doch halt, ja, kann man doch gar nichts machen. Ja. Und ich finde es interessant, dass gerade in der letzten Zeit, wo ja die EU schlecht wegkommt und wo man sagt, ach, die ist doch schon am Abnippeln und so weiter. Man muss sich mal fragen, angesichts der wirklich globalisierten Digitalisierung durch eine Handvoll Firmen, die wirklich da...
Das ist übersichtlich.
Die machen, was sie wollen. Ich meine, die klauen Eigentum, die stehlen dauernd geistiges Eigentum, die zahlen keine Steuern, die verhalten sich mindestens halbkriminell und das tun die einfach, sogar ganz offen. Mhm. Ja? Wer tritt denn denen noch entgegen? Und da merkt man, das sind Leute aus der EU. Das sind keine Amis und keine Südostasiaten, Südamerika sowieso nicht, China auch nicht. Nein, das ist die EU. Da gibt es jemand, der sagt, Safe Harbor Abkommen ist nicht. Wir tauschen nicht alle Daten mit der NSA aus. Punkt. Ausschluss. Und jetzt muss da was Neues verhandelt werden, was unsere Freiheiten und unsere Rechte besser schützt. Da gibt es auch eine Finanzbeauftragte, die sagt, wo Geld verdient wird, muss auch Steuern bezahlt werden. Und das sind die EU-Beamten, die einzigen, die diesem globalen Wildwest-Kapitalismus überhaupt noch entgegentreten. Mhm. Da muss man sagen, Halleluja, wie gut, dass es die EU gibt. Mhm. Ja? Denn sonst haben wir wirklich, ich meine, man kann ja sagen, hey, globaler Kapitalismus ist doch super, aber damit der nicht auf globalen Egoismus rausläuft, dann brauchen wir auch eine globale Regierung. Wenn wir Einzelne, und das war ja die letzten Monate, haben wir ja nur Nationalstaatlichkeit, Brexit und was alles, ja, Trump, America first und der Orban und wir haben ja nur noch einzelne Staaten, ja. Und jeder will nur für sich irgendwie die Glückseligkeit suchen.
Ist das vielleicht auch ein Prozess, dass man wird untergebuttert, jeder muss sehen, dass er noch schnell durchkommt?
Ja, natürlich. Ja. Also der Witz ist, das geht ja gar nicht. Also angesichts der überregionalen, globalen Digitalisierung kann ein Nationalstaat gegen Apple, Google und Microsoft eben nichts mehr ausrichten. Ja? Aber als weltgrößter Binnenwirtschaftsraum könnte die EU sehr wohl was ausrichten. Ja? Und wenn erstmal die EU vielleicht ein bisschen was geschafft hat und dann für sich zeigen kann, hey, wir können es besser. Ja, warum? Was glauben Sie, was dann die anderen machen, wenn die sehen, bei uns geht es besser? Also meine Zukunftsvision, meine optimistische, die geht so. Das ist, also, und wenn Sie mal gucken, wo wäre denn eigentlich ein Land, was vielleicht mal clever genug und vielleicht auch ein bisschen kritisch genug ist, wo die Leute das kapieren? Ich glaube, das ist Deutschland. Wenn ich mir angucke, Skandinavien ist auch gut, die machen auch viele sozialen, guten Sachen, aber die sind irgendwie digital verseucht. Ich war schon mehrfach oben, da hat man das Gefühl, die sind schon verloren. Ja? Die Südländer hängen nur noch am Smartphone. In Italien geht jede Woche eine Buchhandlung kaputt, weil kein Mensch mehr Bücher liest, die quatschen bloß noch am Smartphone.
Aber das tun die auch, wenn der...
Also ich glaube, das
ist eine Tradition,
also da wird immer telefoniert. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, die Deutschen gelten ja als schwermütig und als ein bisschen kritisch und als ein bisschen langsam, was das Adoption von Neuem anbelangt. Jeden Tag, wenn ich in der Zeitung lese, wir sind noch nicht so weit mit der Digitalisierung, dann denke ich, Halleluja, Gott sei Dank ist die Verdummung an unseren Schulen noch nicht so weit wie an anderen Schulen. Mhm. Und wenn wir also kapieren würden, für Kinder und Jugendliche ist die Digitalisierung massiv schädlich. Wir gehen dagegen vor. Nicht nur, dass wir es nicht einführen in den Schulen, nein, wir schützen durch Gesetze unsere Kinder vor den schlimmsten Folgen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Südkorea. Das ist die digitalisierte Nation, die es gibt. Und da kommen die meisten Smartphones her, die auf der Welt je gebaut werden. Was haben die kapiert? Dass es ihren Kindern und Jugendlichen schadet. Was haben die gemacht? Das war jetzt 2 Jahre her, Mai 2015, haben die Gesetze eingeführt, dass wenn sie ein Smartphone kaufen in Südkorea und sie sind unter 19, dann muss da eine Software drauf, die erstens den Zugang zum Schlimmsten, Pornografie und brutale Gewalt, stoppt. Zweitens misst, wie viel Zeit sie mit dem Smartphone täglich verbringen. Und wenn es einen bestimmten Wert überschreitet, kriegen ihre Eltern automatisch eine Nachricht, kümmert euch besser um euer Kind.
Das ist da alles schon drauf.
Das haben die Südkoreaner. Und drittens, wenn sie nach Mitternacht in World of Warcraft wollen, ist auch blockiert. Mhm. Das heißt, die schützen immerhin, die haben es kapiert, da schützt ein Staat per Gesetz seine nächste Generation vor den schlimmsten Auswirkungen der Digitalisierung, von denen der Staat selber lebt. Südkorea, Samsung.
Ja, ja.
Aber die haben es kapiert, es ist schädlich für die Kinder.
Ja? Weil sie gerade.
Entschuldigung, wenn ich das fertig mache, ich muss das fertig machen, weil meine Vision ist, dass wir das auch begreifen. Und wir könnten das begreifen. Mhm. Gerade in Deutschland. Und dass wir dann unsere Kinder davor schützen. Und ich sage Ihnen eins: Die Länder, je früher das ein Land begreift
und davor schützt, dass die Hirne verkrüppeln der nächsten, gesamten nächsten Generation. Die Staaten, die das schaffen werden, die werden im nächsten Jahrhundert die Gewinner sein. Und die, die Gesundheit und die Bildung der nächsten Generation, den Marktinteressen opfern von diesen paar reichen Firmen, die gehen den Bach runter. Denn es ist ein plötzlich keiner mehr da, der Hilfe leistet bei einem Autounfall. Haben wir ja auch schon gehabt. Da steigen die Leute plötzlich über einen daliegenden Rentner drüber, um Geld abzuheben. Und erst der Fünfte hilft dem. Ja,
also
und
der Rest filmt es und stellt es bei Instagram.
Die anderen filmen es und stellen die Verletzten ins Netz. Ganz genau. Das hat die Polizei bei Verkehrsunfällen auch schon beobachtet. Also die Zombies haben wir auch unter uns schon. Ja. Und die Verblödung...
Die machen das gar nicht absichtlich, sondern die halten sich für normal aus ihrer Sicht.
Das passiert. Die Verblödung in den Schulen haben wir auch. Vor wenigen Wochen haben deutsche Mathematikprofessoren ein paar hundert einen Brief an alle Kultusminister geschrieben, Abiturienten können im Wesentlichen keine Prozent- und Bruchrechnung mehr. Vom Integrieren, Differenzieren, Logarithmieren gar nicht zu reden. Nein, Bruch- und Prozentrechnung. Abiturienten schreiben Professoren der Mathematik an alle Kultusminister und sagen, hey, was ist denn da los? So geht's nicht weiter. Und ich glaube, so geht's auch nicht weiter. Wir können nicht zugucken. Es wäre total verantwortungslos, so weiterzumachen, wie wir jetzt machen. Ja, und nochmal, wenn die... Man muss sich mal vorstellen, es gibt schöne Studien, die Amis haben mal, als es noch nicht jeder ein iPhone hatte, 17-Jährige gefragt, hey, wir schenken euch ein iPhone, wer hat noch keins? Dann haben sich ein paar gemeldet und denen hat man ein iPhone geschenkt. Ein Jahr später hat man die wieder gefragt, wie geht's euch denn? Ja, uns geht's schlechter, wir sind in der Schule schlechter geworden, wir haben weniger Aufmerksamkeit, wir konnten die Hausaufgaben schlechter, das Ding hat uns dauernd gestört. Wenn sie also iPhones verschenken, geht's runter in der Schule. Die Engländer haben eine andere Studie gemacht. Die haben 90 Schulen identifiziert, die im Jahr von 2002 bis 2012 ein Telefonverbot an der Schule eingeführt haben. Das waren insgesamt über 130.000 Schüler. Und was da rauskommt ist, ab dem Tag des Verbots wurden die Schulnoten besser. Und das sind immerhin Daten von 130.000 Schülern. Man hat noch weiterhin zeigen können, je schwächer die Schüler waren, desto mehr wurden sie besser. Die ganz Guten blieben genau gleich. Denen hat das Smartphone nicht geschadet, aber je weniger sie wissen, je schlechter sie sind, desto mehr machen sie mit dem Ding Blödsinn und desto mehr wird es ihnen geschadet. Was man also weiß ist, Smartphone verschenken macht die Schüler schlechter, Smartphone verbieten macht die Schüler besser. Was sagt die Chefin der Kultusministerkonferenz der Länder im letzten Herbst? Wir brauchen mehr Smartphone-Gebrauch im Unterricht.
Vielleicht ist es schon ein bisschen umkonfiguriert worden.
Das ist so, wie wenn der Chef Feuerwehrmann empfiehlt, wir brauchen mehr Benzin zum Löschen. Das ist völliger Quatsch. Ja? Also das ist postfaktische Bildungspolitik. Nach dem Motto, wir machen jetzt was, es ist zwar völliger Blödsinn und wir wissen, dass es Blödsinn ist, wir machen es aber trotzdem und wir geben das Geld aus. Und ich bange schon, wenn die FDP wieder in den Bundestag einzieht. Herr Lindner, mit dem saß ich ja schon in der Talkshow, der hat da eine Studie zitiert, in der steht vorne ganz oben, ich habe sie nachgeguckt hinterher, diese Studie zeigt nicht, dass das hier dargestellte Lernprogramm funktioniert. Und er hat aber live natürlich, Herr Schulz, bitte, gibt es doch Studie hier, wo in New York, die Kinder lernen alle am Bildschirm und es klappt super. Die Studie zeigt, dass es nicht klappt. Wenn so ein postfaktischer Mensch, der vor der Kamera lügt, dann an den Geldsäckel kommt, dann wird es mir ganz anders. Denn dann werden unsere Schulen weiter mit Maschinen vollgestopft, die nochmal das Lernen verhindern, und zwar nachweislich.
Herr Spitzer, ich freue mich wirklich, wirklich, Sie hier zu haben, und Sie müssen sich auch keine Gedanken machen, die 90 Minuten sind bald rum und wir sind noch nicht mal, das erste Drittel, ich habe nicht mal geblättert hier bei diesem Zettel. Sie kommen auf jeden Fall wieder. Zur Position sollen sie auf jeden Fall kommen, da braucht man keine anderen Gäste mehr. Nein, was ich sagen möchte ist, diese Ahnungslosigkeit in Maßanzügen, die wir in Talkshows sehen, die sehe ich ja in meiner Branche auch im Journalismus, wo dann eben, das steht überall, dann stimmt das eben auch, dass da eben auch das so ist. Ich stelle fest im Journalismus, dass man sich gar keine Zeit mehr nimmt, sondern sobald eine Meldung raus ist, kommt sofort eine Zwangsreaktion, ein Statement. Es ist nie nachgedacht, nie überlegt, nie analysiert. Was passiert mit unserer Gesellschaft im Moment, wenn alles nur so preset ist? Sofort ist mal alles. Erfahrung muss man ja machen, dazu braucht man Zeit. Zeit ist gar keine da. Es muss ganz schnell gehen. In Informationszeit ist so, wichtig ist, dass man es sofort hat. Man kann ja später einräumen, dass man sich geirrt hat. Dann kommt das nächste wieder. Sehen Sie bei Politik auch. Wenn man erfolgreich sein will, muss man sofort präsent eine Antwort haben. Es muss sofort sein. Das hat, glaube ich, auch mit all dem zu tun. Das ist ja alles dieser Zwang, dieses schnell.
Ja, aber wissen Sie was? Ich glaube, da wird sich auch was ändern. Also eine schöne Studie, die wurde an 17-jährigen Schülern in Silicon Valley, da wo die Computer herkommen, Kalifornien, gemacht. Die hat man einfach nur gefragt, und das ist aus dem letzten Jahr, lest ihr lieber Bücher oder lest ihr lieber vom Bildschirm? 85% der jungen Leute in Silicon Valley sagen, wir hätten gern Bücher.
So richtig Papier.
Papier, ja, kann man fragen, wieso denn das? Nun, wenn man dann dem nachgeht und fragt, warum und was und wieso, da kommt etwa Folgendes raus. Die haben nie was anderes erlebt, als dass über die Bildschirme alles Mögliche an Blödsinn flackert. Und wenn die jetzt ins College gehen, dann wissen die, hey, ich muss mir was gescheit, ich muss hier was, wirklich was lernen. Und wenn die also wirklich was lernen wollen, dann wollen die nicht irgendein Geflacker haben, sondern dann wollen die ein Buch, weil bei einem Buch, hey, das hat jemand gedruckt, dann hat es jemand nochmal Korrektur gelesen, hat er sich überlegt, stimmt's auch wirklich, sonst man druckt ja nicht jeden Blödsinn, ja, geht ja finanziell schon nicht, ja. So. Also haben die gelernt, und zwar the hard way, durch viele Frustrationen, ja. Auf ein Buch kann ich mich besser verlassen als auf dieses Geflimmere da. Mhm. Und sie verhalten sich entsprechend. Ja? Ich glaube, dass wir das genauso lernen werden wie die Jugendlichen aus Silicon Valley, dass auch bei uns irgendwann mal klar wird, wir lesen doch lieber ein Buch, als dass wir nur noch googeln. Die Bildungspolitiker müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass Google zum Lernen schlechter taugt als ein Buch. Man lernt weniger aus Google als von Büchern. Weil das Hirn sagt, kannst du googeln, brauchst du nicht merken. Ja? Und deswegen wird weniger gemerkt. Wir werden uns irgendwann auch viel mehr wieder auf persönliche Ratschläge, auf Persönliches verlassen. Die Sparkassen kapieren, dass sie müssen zwar online gehen, ja, aber wenn sie dann ihr Vertriebsnetz zumachen, denn jeder geht online und guckt erstmal, was gibt's denn so für Zinsen. Aber wenn es dann um sein eigenes Geld geht, dann will er einem in die Augen gucken, den er kennt. Ja, und nicht irgendwo in der Wolke rumzocken und da auch noch sein Geld hinschicken, wo man nicht weiß, was damit in der Wolke passiert. Mhm. Wenn ich es dem Kerl von der Sparkasse gebe, dann sage ich, hey, was ist denn mit meinem Geld?
Ja.
Und genau das wird kommen, es wird eine Gegenbewegung geben, die sieht man auch jetzt schon. Ja? Bei jungen Leuten, die sind schon da dran, die sind immer die schnellsten bei sowas. Ja? Nur unsere Bildungspolitiker und viele Medienfuzis, hätte ich beinahe gesagt, die immer nur schreien, wie toll alles ist, die haben es noch nicht kapiert. Aber die jungen Menschen sind dabei und ich hoffe, ich bin wirklich optimistisch, viel optimistischer, als ich 2012 war, dass wir auch damit umgehen lernen und vor allem, dass endlich mal irgendwann Verantwortliche das auch lernen und dann sagen, wir müssen da was ändern, wirklich zum Wohle der nächsten Generation.
Lassen Sie uns nochmal auf das Gehirn als Werkzeug zurückkommen. Wie entsteht denn eigentlich Gedächtnis?
Naja, Gedächtnis entsteht dadurch, dass Sie Informationen mit dem Gehirn verarbeiten. Also, dass Sie müssen einfach was mit dem Gehirn machen. Mhm. Ja? Also, wenn ich Ihnen jetzt das Wasser hier ins Gesicht schütten würde,
dann würde ich mir das merken.
Merken, ganz genau. Warum?
Weil es selten ist. Das
wäre was ganz anderes, als was sonst so passiert. Mhm. Ja? Und da würde, in dem Falle wäre das eher negativ konnotiert, schätze ich mal. Und,
man weiß es nicht.
Und dann, aber also man muss sich klar machen, solche emotionalen Ereignisse, die haben wir genau deswegen, damit unser Gehirn, das ist ein bestimmtes Stückchen Hirn, das Ding heißt Hippocampus, aus diesem dauernden Erleben, wir erleben ja dauernd, wenn wir wach sind, erleben wir dauernd, aber da wird dann dieses Stückchen Erleben, hey, da flog mir Wasser ins Gesicht, rausgeschnitten, als eigenes Ereignis, Wasser ins Gesicht geflogen, sozusagen markiert, abgespeichert und an dieses Event, dadurch wird das Event überhaupt erst, ja, wird durch diesen Hirnmechanismus, bei dem Emotionen aus dem Gedächtnisstrom eine Markierung setzen und sagen, das nehme ich jetzt als Ereignis
extra. Das ist wichtig.
Extra. Das ist wichtig und das nehme ich extra. Wichtig ist, dass da eben Emotionen dabei sein müssen. Wenn ich immer nur gelangweilt vor dem Bildschirm und so mache, da habe ich ja gar keine Emotionen mehr und es bleibt eben auch nicht so viel hängen. Also Gedächtnis wird dann, manifestiert sich dann, wenn ich mein Gehirn mal besonders verwende.
Hat das was mit einem Belohnungssystem zu tun?
Natürlich. Also das Belohnungssystem ist das andere System. Ich habe jetzt gerade von negativen Emotionen gesprochen, dafür haben wir den Mandelkern und so weiter und der sorgt eben auch für schnelles Einspeichern. Dummerweise, jetzt können Sie sagen, dann lernen wir doch immer mit dem kalten Wasser im Gesicht. Ja? Also jede Lateinvokabel einmal kalt Wasser und schon habe ich es bemerkt. Keine gute Idee. Ja? Oder mit dem Rohrstock früher, auch keine gute Idee. Weil wenn Sie unter Angst lernen Sie, das haben wir unter anderem zeigen können mit Scannern und wie man so macht, lernen Sie die Angst mit. Und wenn Sie jetzt dann einfach diese Tasse mit Angst lernen, wird vermischt. Ja. Und wenn Sie dann diese Tasse mit Angst lernen und Sie erinnern sich an die Tasse, kommt Angst unmittelbar mit.
Das ist das Prinzip der weißen Folter?
Na, das ist das Prinzip, das kann ich nicht sagen, aber es ist vor allem folgendes Prinzip. Es ist natürlich gut, wenn ich, Herrgott, wenn mir mal irgendwo was passiert ist und ich komme wieder in die Gegend, ist es doch gut, ich bin aufmerksamer, ich bin sozusagen schon ein bisschen, mein Puls geht, Blutdruck geht, da war derselben Zahltiger letztes Mal auch. Also besser, ich kann schnell rennen. Ja? Ja. Problem mit der Angst ist, dass sie uns auch, was unser Denken anbelangt, einengt. Angst macht Kreativität kaputt. Denn ich komme nicht mehr von da nach da nach da, ich komme bloß noch von da nach da. Ich bin ganz genau, wir sind genauer unter Angst, aber wir sind nicht mehr so kreativ. Das ist nachgewiesen.
Weil das, da geht es letztendlich vor dem, Sie schreiben es, Säbelzahntiger flüchten, Angst heißt weg.
Flüchten oder kämpfen. Aber es geht nicht darum, sich zurückzulehnen und einen kreativen Einfall zu haben.
Dafür ist es der
falsche Zeitpunkt. Deswegen bei einer Notfallreaktion haben wir keine kreativen Einfälle. Nun ist das nicht schlimm vor 100.000 Jahren, aber heute ist es schlimm. Denn heute gibt es zwar keine Säbelzahntiger mehr, aber jede Menge Mathematikunterricht. Mhm. Und im Mathematikunterricht, wenn ich dann eben, das spielt das richtig eine große Rolle. Denn in Mathe heißt die Antwort nie 42, Herr Lehrer. Wie bist du drauf gekommen? Ja, ich habe mir es heute auswendig gelernt. Ja. Sondern in Mathe muss ich auf was kommen. Da muss ich eine Gleichung lösen. Da muss ich einen kreativen Einfall haben, wie ich mit dem Krempel umgehe. Ja. Und diesen kreativen Einfall habe ich nicht, wenn ich Angst habe. Wenn ich aber schon dreimal an der Tafel versagt habe, dann versage ich beim vierten Mal, weil ich Angst habe zu versagen. Mhm. Wieder. Und deswegen ist Mathematik das Angstfach Nummer 1. Ja, genau deswegen, weil ich in Mathe kreativ sein muss, bin ich nicht mehr, wenn ich Angst habe. Deswegen, das weiß kaum jemand, die Angst vor Mathematik hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit mathematischer Begabung zu tun. Es gibt mathematisch Hochbegabte, die haben Angst vor Mathematik und deswegen sind die nicht gut in Mathe. Ja, haben einmal gelernt, ich kann es nicht und das war's dann. Mhm. Ja. Was kann man machen? Wenn man das weiß, kann man das gut bekämpfen. Mhm. Mathematiklehrer müssten das wissen und dann könnte man das bekämpfen. Aber ich sage das deswegen, weil wenn wir mit Angst lernen und die Angst wieder hervorholen, wenn wir das Gelernte wirklich behalten haben mit Angst, ja, dann sind wir nicht mehr kreativ. Nun sagt man ja schon vor 100 Jahren, wir lernen ja nicht mehr für die Schule, wir lernen ja fürs Leben. Aber fürs Leben lernen heißt ja, das, was man gelernt hat in der Schule, später kreativ zum Problemlösen einzusetzen.
Als Werkzeug.
Ja, wenn man aber mit Angst gelernt hat, hat man beim Lernen schon dafür gesorgt, dass das nicht mehr geht. Weswegen Angst ein schlechter Lehrmeister ist. Weswegen in der Schule Angst nichts zu suchen hat. Weswegen, Sie sprachen das Belohnungssystem an, das Belohnungssystem in der Schule ganz viel zu suchen hat. Hey, klasse, super, probier's nochmal. Das ist das, was ein Lehrer oft machen muss.
Die Motivation
vermitteln. Weil nämlich, wenn ich dann lerne, dann verknüpfe ich das Gelernte eben mit positiven Erlebnissen und die wiederum machen mich kreativ. Und wenn ich also positiv lerne in der Schule, dann kann ich das Gelernte in 20 Jahren zum kreativen Problemlösen auch einsetzen. Und weil das jeder will, hat Angst in der Schule nichts zu suchen und positive Erlebnisse haben da ganz viel zu suchen.
Wir beide haben noch keinen Nobelpreis. Hat es damit zu tun, dass wir zu wenig mit Bauklötzen gespielt haben?
Könnte sein. In meinem Fall muss ich sagen, ich habe sehr viel mit Bauklötzen gespielt. Und für ein Flüchtlingskind, also ich habe doppelten Migrationshintergrund.
Erklären Sie mal.
Meine Mutter kommt aus dem Sudetenland, heute Tschechien. Mein Vater kommt aus Schlesien, heute Polen. Und dann sagen Kritiker, Manfred, du warst immer Deutscher und deine Eltern sind auch Deutsche. Das stimmt. Aber trotzdem war es was anderes, in einer Flüchtlingsfamilie vor 50 Jahren aufzuwachsen, als in einer lokalen Familie. Das war was anderes. Deswegen kann ich heute Flüchtlinge besser verstehen als jemand, der das noch nie erlebt hat. Woanders einfach mit einer ganzen Familie da reingeschubst worden zu sein, das ist was anderes. Und für jemanden mit doppeltem Migrationshintergrund oder dafür, dass meine Eltern außer einem Rucksack wirklich nichts hatten, habe ich es doch weit gebracht. Nicht zum Nobelpreis, aber immerhin zum Professor und zu einer eigenständigen Meinung, die auch wenn sie niemand mag, ich trotzdem sage und hier auch wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit was zu tun hat, dass ich trotz allem in der Kindheit viel gelernt habe. Und zwar vor allem von meinen Eltern und auch von sehr guten Lehrern, nämlich gelernt habe, selber zu denken und auch selber für das zu stehen, was man selber denkt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das mal gelernt hat, dann ist das ein gutes Rezept, im Leben weiter zu bestehen und auch ein glücklicher Mensch zu werden. Ich hab 6 Kinder und bin deswegen kein unglücklicher Mensch. Mhm.
Die müssen ja nicht alle zu Hause wohnen.
Nein, die sind alle mittlerweile über alle Welt verstreut und es geht ihnen gut.
Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs noch über Stress sprechen. Es gibt in Ihrem Buch auch das ein oder andere Experiment, es wird auch das ein oder andere Bild gezeigt. Das erschreckendste Bild fand ich, da habe ich gleich Stress bekommen, ich habe meine Freundin geweckt, es war 4 Uhr nachts. Sie zeigen zweimal Kinder, die die Aufgabe bekommen, mal einen Menschen und man sieht genau, wie viel vorher sie Fernsehen konsumiert haben.
Ja, das haben Kinderärzte in Deutschland gemacht, schon vor etwa 10 Jahren. Die haben einfach mal im Rahmen der normalen U-Untersuchung, bei 5-Jährigen kommt die auch nochmal, ich weiß gar nicht, welche U8 oder U9, also schon recht spät, haben die neben dem Üblichen, was man so macht, haben einfach dem Kind ein Blatt Papier gegeben und gesagt, mal einen Mensch. Das war alles. Und dann haben sie noch die Mütter gefragt,
Wie viel guckt Ihr Kind Fernsehen pro Tag? Ja? Und wenn man dann die Bilder auswertet, und man kann wirklich die Bilder ganz objektiv auswerten, gibt es einen Kopf, gibt es einen Hals, gibt es zwei Augen? Sind die Arme Striche oder sind da zwei Striche, die zeigen, das ist so ein bisschen und so weiter. Das kann man alles einzeln abfragen und dann kann man gucken, wie viel sozusagen haben die Kinder davon erreicht. Es gab maximal 13 Punkte. Und wenn man das also quantitativ auswertet, dann zeigt sich, je weniger die Kinder ferngucken, desto mehr Punkte haben die. Das heißt, desto irgendwie vernünftiger haben die diesen Menschen dargestellt. Und was ich in dem Buch abgebildet habe, sind einfach 5 Beispielbilder für Kinder, die eine Stunde und weniger oder 3 Stunden und mehr ferngucken.
Man sieht es.
Und dann sieht man sofort. Die einen malen ganz grausliche Menschen und die anderen malen ganz differenzierte Zeichnungen.
Also gibt es für Kinder, was das angeht, eben kein Bildungsfernsehen?
Das ist ein Problem. Nein, es gibt kein Bildungsfernsehen, weil Bildungsfernsehen, um es mal ganz klar zu sagen, gibt es für Erwachsene. Alle Studien der Welt dazu, dass wenn Menschen, die noch jung sind, sich entwickeln, die brauchen vor allem Bindung. Bindung an jemanden, hey, Pfundstyp, so will ich auch werden. Und dann lernen die ganz schnell. Der beste Lehrer ist der, der mich sagt, hey, Pfundstyp, so will ich sein.
Ja. Ja? Also Menschen orientieren sich an Menschen.
Menschen orientieren sich, also sich entwickelnde Menschen, die brauchen ja, wo will ich denn hin? Ja? Und dann sehen die einen, hey, Pfundstyp, so will ich auch werden. So passiert das. Ja? Und dann werden plötzlich Leute in Mathe gut, nur weil der Lehrer gewechselt hat. Das kennt man ja. Ja? Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen. Wenn ich dann richtig erwachsen und richtig autonom bin, vielleicht mit 25, vielleicht auch mit 30, so um den Dreh, ja, dann geht es auch mit dem Computer. Ja, das haben wir, da gibt es ein schönes Beispiel. Die MOOCs, Massive Open Online Courses. Ja? Da schreibt der Chef der Bertelsmann Stiftung, wie toll das ist. Und das ist ja der erste Kurs. Der war so klasse und da haben weltweit alle mitgemacht und die Besten waren super gut und waren nicht mal aus Stanford. Mittlerweile wissen wir Folgendes. Die Absolventen dieser Kurse, das sind Leute wie Sie und ich, in unserem Alter und haben vielleicht schon einen Doktortitel und haben sich für irgendwas interessiert und machen den Kurs und bestehen den auch. Studenten, Pustekuchen, die brauchen nämlich auch noch einen, der Pfundstyp, das. Ja? Einfach nur sowas am Bildschirm, klappt bei 20-Jährigen noch nicht. Es klappt auch bei, neueste Studien sagen, das hat man 1,8 Millionen Absolventen mal untersucht und es kommt raus, wer aus weniger Bildungsländern kommt, also einfach Ländern mit einem geringen Bildungsindex. Deutschland hat einen hohen, Kenia nicht so einen hohen, ne? Also, oder Lambarene noch weiter unten. Und je geringer der Bildungsstand in einem Land, desto höher die Durchfallquote in diesen MOOCs. Und die Durchfallquote der MOOCs, die liegt generell über 90%. In Deutschland liegt sie so bei 92%, in bildungsfernen Ländern bei 98%. Man muss sich das mal vorstellen, 100 Leute machen einen Kurs und 98 davon geben auf. Eine größere Frustrationsmaschinerie gibt es überhaupt nicht. Ja? Und davon der zu sagen, das ist die Zukunft der Bildung, und das sagt der Chef der Bertelsmann Stiftung, kann ich nur dringend vorwarnen. Man muss auch nur dazu sagen, die Fakt ist, dass die großen amerikanischen Unis, die Millionen investiert haben, Harvard, Stanford, MIT und noch ein paar andere, haben das Geld abgeschrieben und die Sachen wieder aufgehört.
Ja. Herr Spitzer, ich muss dazu sagen, Sie sind jetzt nicht ein Freund von digitalen Medien, nein, die eben alle schlecht sind. Sie mögen auch Fernsehen. Wir haben uns beide auf Netflix verständigt und da gibt es ja auch Chancen, also längere Erzählstränge, ich sag mal House of Cards, wo die Figuren eine andere Tiefe haben.
So ich kann das alles auch nicht, machen. Aber es kann ja sein, dass das ein Trend ist, dass man es mal genauer macht und dass das den Leuten wieder besser gefällt.
Das gucken die Leute jedenfalls. Du kannst vergleichen, da muss ich sagen, das ist ja nicht, das schafft das Kino nicht, weil da gibt es eben auch Leute, also es gibt eine Gegenbewegung. Aber ich möchte nochmal auf Stress kommen. Es gibt in Ihrem Buch das Experiment mit 2 Ratten, die unter Stress gesetzt werden. Trotzdem erlebt die eine Stress und die andere weniger Stress. Können Sie das erklären? Was Stress überhaupt ist?
Ja, also dieses Experiment zeigt sehr schön, was Stress ist. Jeder denkt ja, Stress ist das Maß an Unbill, was ich zu ertragen habe. Und das ist genau falsch. Und das hat man eben nicht nur bei Menschen zeigen können, da konnte man es auch zeigen, aber sogar bei Tieren. Und zwar, indem man 2 Ratten in 2 Käfigen hat, die sehen sich nicht, die kennen sich auch gar nicht, aber die Käfige sind schicksalhaft verknüpft mit einem Schockgerät, das Elektroschocks in die Stratfußböden bei der Käfige schickt.
Das mag die Ratte nicht.
Und das macht man so, dass es weh tut, dass es nicht schadet, aber es tut weh, das mögen die nicht. So, die eine Ratte hat ein kleines Lämpchen und einen kleinen Schalter. Und das Ganze ist so programmiert, dass das Kästchen das Lämpchen anmacht, kurz bevor der Schock kommt. Und wenn dann die Ratte den Schalter drückt, dann kommt der Schock nicht, dann schaltet die den Schock sozusagen ab.
Das lernt die Ratte.
Jetzt kann die Ratte lernen, lernt sie auch schnell. Die Ratte hier, die ist im anderen Zimmer, kriegt den Schock auch. Wenn die den aber abschaltet, kriegt die den auch nicht. Das heißt, die kriegt genau die gleichen Schocks wie die Ratte. Die tut aber nichts. Die hier passt auf und wenn dann das Lämpchen angeht, dann drückt sie schnell. Und meistens schafft sie es auch, aber man kann das so einstellen, dass sie es eben manchmal auch nicht schafft. Und so macht man das. So, und jetzt kann man Stresshormon messen im Blut bei beiden Tieren. Man kann aber auch lang genug warten, dann entstehen Stress-Magengeschwüre, es gibt einen hohen Blutdruck. Man kann also alle Spätfolgen von Stress messen, wenn man es nur lang genug laufen lässt. Und wenn man das macht, stellt man Folgendes fest. Nur eins der beiden Tiere kriegt Stress. Und die meisten Leute sagen jetzt, ja klar, der muss immer
auf
der Lauer liegen und immer gucken. Ne? Nein, der kriegt keinen. Der kriegt Stress. Warum kriegt der Stress? Der macht doch nichts. Meine Kinder würden sagen, der hängt doch nur ab.
Willkür.
Ja, er lebt. Ab und zu kriegt er eins übergebraten und er hat keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und der subjektiv betrachtet, wie gesagt, es ist ja ein Tier, deswegen subjektiv muss man ein bisschen, aber sogar beim Tier ist es so, dass der Stress sich dann nicht einstellt, wenn das Tier den Eindruck hat, also ich habe mein Leben im Großen und Ganzen im Griff, manchmal geht die Lampe an und dann bin ich ein bisschen zu lahm und dann kriege ich eins übergebraten, rechts geschieht's mir, am nächsten Mal passt wieder besser auf.
Mhm. Ja? Das heißt, wir sind alle in dem zweiten Käfig, haben einen Overload, wir kommen nicht mehr hinterher, wir verpassen das und das setzt uns unter diesen Rattenstress.
Wir haben, glaube ich, also ich glaube, dass die Art, wie wir unsere Lebenswelt mittlerweile gestaltet haben, da ist ganz viel dessen dabei, was diese Ratte erlebt. Nämlich, wir haben es einfach nicht im Griff. Da passieren dauernd Sachen um uns rum, wo man sich fragt, wieso ist das jetzt so? Wer hat mich da wieder ausspioniert? Wer hat mir da wieder eine Falle gestellt? Wer hat da wieder irgendwas Schreckliches mit mir angestellt?
Oder wissen die, dass ich schon wieder schwanger bin?
Egal was.
Ja. Gibt es ja auch ein Beispiel. Ne? Die haben einfach meinen Einkauf gecheckt.
Ich bestelle Windeln und schon kriegt mein Vater gratuliert, dass er Opa wird. Und wenn ich dem das noch nicht gesagt habe, habe ich ein Problem. Genau so war es ja.
Also, fantastisch.
Ja, ich meine, unsere Welt ist kompliziert geworden. Nur wenn wir dafür sorgen, dass sie so kompliziert wird, dass wir dauernd das Erleben haben, ich habe es nicht mehr im Griff, ja, dann ist es schlecht, denn dann leben wir alle nicht so lange. Denn Stress schaltet das Immunsystem ab, macht den Blutdruck hoch, macht Diabetes. Und wenn Sie, also Blutdruck und Diabetes macht Schlaganfälle und Herzinfarkte, da haben Sie die beiden häufigsten Todesursachen. Und wenn Sie das Immunsystem runterregeln, dann haben Sie mehr Infektionskrankheiten und mehr Krebs. Und das sind die nächsten Todesursachen. Das heißt, wir sterben einfach früher. Mhm.
Ja? Würden Sie sagen, dass Smartphones in Verbindung mit sozialen Netzwerken die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit sind?
Also ich würde nicht Massenvernichtungswaffen sagen. Ich würde sagen, die heimlichen Killer unserer Zeit. Mhm. Die heimlichen Killer, das würde ich auf jeden Fall sagen. Genauso wie die zu stark gesüßten Getränke, die bekanntermaßen heimliche Killer sind. Ja? Die übersüßten Nahrungsmittel, die gerade bei Kindern sogar geworben wird. Ja? Wir bringen also mit viel Sachverstand bei ihnen, das Falsche zu essen, damit sie früher sterben und chronisch krank werden. Ja,
sie können mit Alkopops nachspülen.
Genau, richtig. Ja. Also das denke ich mir, das tun wir. Und wenn wir tatsächlich jetzt hergehen und die Digitalisierung an den Schulen und den Kindergärten vorantreiben. Ja,
will das wirklich jemand?
Ja, Medienkompetenztraining schon im Kindergarten, dafür reden viele Medienpädagogen davon. Mhm. Im Kindergarten. Und Medienkompetenz, ich meine...
Gibt es eine Volkspartei, die da vernünftiger ist?
Nein, das ist ja das Interessante. Und ich weiß auch warum, weil wenn man mit Politikern hinter verschlossenen Türen redet, sagen die alle dasselbe, ich habe das gemacht. Manfred, wenn ich deine Meinung zu meiner mache, bin ich übermorgen von den Medien erledigt.
Ist das so?
Ja.
Wenn man von der Meinung abweicht in einer demokratischen Gesellschaft zu der vorgegebenen, dann wird man erledigt, als Professor.
Wenn ich mich gegen Medien wende, schlachten mich die Medien. Das haben die Medien, also die deutsche Qualitätspresse hat mich als Krawallpsychiater bezeichnet, als Mensch, der lügt. Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, googeln Sie mal, der Spitzer geht um. Ja? Da kriegen Sie 12 Seiten vom Landesmedienzentrum, dass ich mich an der Jugend vergreife. Und dass ich doch...
Powered by Google.
Nicht powered by Google, nein, powered by Steuergeldern. Powered sogar beim Fonds Winnenden, der extra, das waren Steuergelder, die abgezweigt wurden, damit man was tut gegen diese schrecklichen Amokläufe von Schülern an Schulen. Aber mit diesem Geld hat man in dem Dokument, der Spitzer geht um, was man findet dort, ja, einen Spielevertreter ganz viel zu Wort kommen lassen, wie toll Ego-Shooter sind und wie toll das alles ist. Also mit Geld, was von einem Fonds kommt, der gegen diese Spiele sogar eigentlich intendiert war. Und wenn man jetzt noch weiß, dass der Kultusminister Baden-Württemberg, wenn Sie den anschreiben und sagen, also hören Sie mal zu, der Spitze hat doch auch was zu sagen, dann sagt er Ihnen brieflich, schriftlich, ich habe den Brief, also wir haben vor schon im Herbst 2012 das Landesmedienzentrum beauftragt, dazu Stellung zu nehmen, zu den Thesen von Herrn Spitzer. Die können Sie da und da nachlesen. Und dann kommt der Link auf genau diesen Schrieb, der Spitzer geht um. Der keine 400 Literaturstellen enthält, überhaupt keine wissenschaftliche Literaturstelle, sondern nur so viel Blogger. Und wenn Sie dann die Blogger anklicken, da steht dann zum Beispiel, ich habe das Buch vom Spitzer gelesen, ich werde es auch nicht lesen, aber alles ist scheiße. Das ist dem Landesmedienzentrum und dem baden-württembergischen Kultusministerium eine Quelle. 400 wissenschaftliche Artikel nicht. So weit sind wir schon.
Herr Spitzer, das erinnert mich unglaublich stark an Wikipedia. Das muss ich einfach mal loswerden. Aber ja, vielleicht zum Schluss zwei
Fragen. In der Wikipedia steht nur Kritik über mich. Über mich steht so viel und dann so viel Kritik. Und diese Kritik sind von Leuten verfasst, die mich entweder nicht gelesen oder nicht verstanden haben oder es nicht wollten.
Wissen Sie, was Sie daran ablesen können, Herr Spitzer?
Was?
Sie sind relevant.
Das könnte sein.
Herr Spitzer, kommen Sie zu spät? Können Sie diesen Zug des Irrsinns noch aufhalten? Kämpfen Sie gegen Windmühlenflügel oder sagen Sie, nein, die nächste Generation, die Kiddies, die nächste Kiddie-Generation, es gibt schon eine andere, die sagt, habe ich verstanden, will ich nicht, Buch. Es gibt es ja auch als E-Buch, aber ich Buch. Die ihr Smartphone freiwillig weglegen und freiwillig auf Fasten gehen.
Wenn ich das dächte, dass ich es auch sein lassen könnte, dann würde ich es sein lassen. Aber wissen Sie was? Ich glaube das nicht. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viel erreicht und ich kriege wirklich jeden Tag Mails, total nette Mails. Eine der nettesten geht so, Herr Spitzer, ich war gestern in Ihrem Vortrag und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir meinen 15-Jährigen mal vorknöpfen. Ich habe ein Buch von Ihnen gekauft und habe es ihm zum Lesen gegeben, sagte er, ich lese das nicht. Dann habe ich ihm gesagt, du kriegst 1 Euro pro Seite.
Und dann, das ist nicht billig bei Ihrem Buch.
Ja, aber dann geht die Mail so weiter. 2 Tage danach, eine Woche später hat er mir die Mail geschickt, 2 Tage danach kommt mein Bub und sagt, Papa, du musst mir keinen Euro geben, das Buch ist spannend, ich lese es auch so. Und gestern Abend kam mein Junge und sagte, Papa, ich habe mein Smartphone weggeworfen. Das passiert. Mhm. Und es passiert nicht einmal, es passiert öfters.
Wegwerfen muss man es nicht, man muss nur lernen, damit umzugehen, das sagen Sie.
Ja, der Junge war halt gleich konsequent und hat gesagt, das tut mir nicht gut, weg mit dem Ding. Mhm. Ja? Hat er gemacht und der Vater schreibt es mir, ganz stolz, dass es offenbar was gebracht hat, was ich da mache. Ja. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich würde meine Zeit vertun, ich lebe nur einmal, ich würde sie nicht vertun, aber ich habe so das Gefühl, ich will mir doch nicht vorwerfen lassen von meinen 6 Kindern, Papa, du wusstest das alles, du bist Hirnforscher und dann hast du nichts gemacht. Mhm.
Würden Sie sich als Aktivisten bezeichnen?
Dafür bin ich noch zu inaktiv. Mhm. Aber ich gebe mir Mühe. Mhm. Auf meinem Grabstein wird mal stehen, er hat sich bemüht. Ich weiß, das ist eine 5-, aber mir ging halt nicht. Mhm.
Bei mir steht drauf, jetzt offline. Herr Spitzer, etwas, was Sie anschreiben, was ich sehr spannend finde. Wir sprechen in diesem Buch, oder Sie sprechen im Buch übrigens nicht über Handystrahlung. Das haben Sie erstmal rausgelassen. Da gibt es andere noch, aber das reicht eigentlich schon, wie wir damit umgehen. Aber also das ist schon auch ohne diese...
Also mir reicht Aufmerksamkeitsstörungen.
Ja, das verstrahlt genug.
Das ist schon schlimm genug.
Aber zum Schluss noch etwas, was Sie auch beschreiben, wo Sie sagen, da weiß man nicht so genau, dass das gute alte Bett, in dem man ja früher einfach mal schlafen ging, dass das heute auch zum Spielsalon umgebaut wurde und dass es eben eine Störung des Tagrhythmuses gibt. Man weiß nicht genau, woher. Könnte mit dem Licht des Gerätes zu tun haben. Was hat es da auf sich? Was weiß man da?
Naja, die Bildschirme von Smartphones, die machen vor allem Blaulicht und Blaulicht. Für das haben wir einen extra Rezeptor, mit dem sehen wir nicht. Der geht aber an die innere Uhr und verstellt die.
Ist das so?
Ja, das ist so. Das ist nachgewiesen. Und zweitens ist es so, dass sie mit Blaulicht ihre abendliche Freisetzung des Schlafhormons Melatonin stören. Das heißt, ihr Körper möchte schlafen, schüttet ein Hormon aus und jetzt gucken sie auf so einen Bildschirm und dann wird diese Hormonausschüttung gestört und sie schlafen deswegen bis zu 2 Stunden weniger. Das ist im Schlaflabor alles schon untersucht.
Das heißt, sie kommen auf ein Schlafdefizit.
Ja, sie akkumulieren ein Schlafdefizit und das Ganze nennt man Bildungskatastrophe, weil eine große norwegische Studie gezeigt hat, dass über 90% aller Jugendlichen in der Stunde vorm Schlafengehen nochmal irgendwie online sind, mit dem Smartphone, ja. Nun gibt es das schon eine technische Lösung. Ab iOS 9.3 gibt es Nightshift. Wenn man dann die App runterlädt und dann anklickt, dann macht die einfach den Blaulichtanteil des Bildschirms, schaltet die ab. Dann sieht das Bild noch so gelblich-rötlich aus und hat kein Blaulicht mehr. Mhm. Und dann zerschießt man sich nicht seine Schlafhormonfreisetzung. Das Problem ist, Wenn Sie dann erfahren in Facebook, dass sich Ihr Beziehungsstatus geändert hat, schlafen Sie trotzdem schlecht. Und deswegen gibt es nur teilweise eine technische Lösung für das Problem, dass man am besten vorm Schlafengehen mit dem Ding nichts mehr macht.
Mhm. Wer glaubt, dass es mit Night Shift hinbekommt, ist da auf diesem Gebiet ziemlich blauäugig. Wenn Sie irgendwo hingehen, in Urlaub oder so, nehmen Sie Ihr mobiles Endgerät, was immer das ist, ein Computer, haben Sie auch ein Smartphone, nehmen Sie das mit?
Ich versuche es nicht. Es hängt davon ab, wo ich hingehe. Also ich schreibe zum Beispiel auch gerne im Urlaub mal in Ruhe ein paar Kapitel von meinen Büchern. Und dann brauche ich natürlich sowohl einen Internetzugang als auch meinen Computer. Aber ich mache das dann auch ganz dosiert und ganz bewusst. Am Schreiben hindert mich der ganze digitale Quatsch eher, weil man, dann sind sie ja ständig nur am Suchen und dann suchen sie und suchen sie und nächsten Tag wieder rum. Mhm. Und das nützt nichts. Wenn man schreibt, hat man am besten schon einiges gefunden und schreibt es dann erstmal in aller Ruhe auf. Mhm. Dazu braucht man keine Ablenkung und man braucht wirklich eine gute Konzentration. Und da ist alles hinderlich, was wirklich ablenkt.
Ich bin hier in Berlin an der Lungenklinik vorbeigefahren, meine Kollegen von mir da waren, habe ich festgestellt, hinten waren Ärzte, die haben sich vom Klinikstress der Lungenklinik erholt, haben hinter dem Gebäude geraucht. Wie ist es bei Ihnen im Klinikum? Treffen sich da Ihre Kollegen hinter dem Gebäude und chatten parallel, um sich mal zu erholen von dem, was Sie bei Ihnen gelesen haben?
Also ich glaube, bei mir ist es schon so, dass die meisten Kollegen wissen, dass man sich nicht wirklich erholt, wenn man digital unterwegs ist. Also es geht den Kollegen, glaube ich, schon eher so wie mir. Medizin geht nicht ohne digitale Technik. Ich bin ja auch kein digitaler Verteufler. Nein, das sind Werkzeuge und die erleichtern mir und vielen Millionen Menschen die Produktivität. Ich habe auch nichts gegen Industrie 4.0, solange das mit Augenmaß gemacht wird. Und nicht so weit nur dazu führt, dass die digitale Wirtschaft Geldumsätze macht und der kleine Brötchenbäcker dann plötzlich keine Brötchen mehr backen kann, weil das Ding dauernd abstürzt oder sowas. Ja. Also für mich ist die Digitalisierung natürlich etwas, was wir haben. Aber wir haben sie nicht von alleine und wir haben sie auch nicht in den Kinderzimmern und da sollten wir sie auch nicht haben und in den Schulen, unseren Bildungseinrichtungen auch nicht. In der Uni vielleicht, aber da müssen wir uns auch gut überlegen. Am besten lernt man an einem richtig Kranken, nicht an einem simulierten Kranken. Nur kann man natürlich bei einem simulierten Kranken den auch mal sterben lassen und viel falsch machen. Und deswegen ist das gut, dass wir das auch haben. Ja? Aber wenn es darum geht, emotionale Erfahrungen zu machen, dann ist es der richtige Patient, wo ich mir Medizin merke. Und da kann ich halt ein bisschen rumprobieren. Und das war früher schon gut, da gab es auch schon Modelle und heute gibt es noch bessere und die sind digitalisiert. Aber nur deswegen brauchen wir nicht alles zu ändern. Und nochmal, wenn ich dann den ganzen Tag am Computer gearbeitet habe, als Wissenschaftler und als Arzt, und das muss ich, dann will ich doch nicht meine Freizeit auch noch davor verbringen.
Mhm. Wirklich nicht. Ich habe Ihr Buch Cyberkrank, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert, als Warnung, aber auch als Aufwachbuch nach dem Motto, Leute, das ist ja auch alles, das muss nicht so sein. Es hat Drogencharakter, dieses Smartphone, aber wenn ihr erstmal darüber euch Gedanken macht, dann entwickelt ihr vielleicht auch einen Willen, sagen, ich will das überwinden. Was raten Sie Großeltern, die sich mit dem Gedanken tragen, ihrem Kind ein schönes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk zu machen und denken, vielleicht eine Digitalabteilung? Was raten Sie Eltern, die jetzt diese Teenager haben, die sagen, alle haben das, da gehöre ich ja nicht mehr dazu? Und was erraten Sie den Teenagern selber, die sagen, mein Smartphone ist doch mein bester Freund? Was raten Sie diesen drei Gruppen?
Also den Teenagern, fangen wir mit denen an, denen rate ich mal zu überlegen, was es wirklich mit ihnen macht. Werdet ihr wirklich glücklicher? Ist das wirklich so gut, immer nur noch per SMS zu kommunizieren? Man kann ja auch miteinander reden. Und ich weiß es jetzt zu den Eltern. Denen rate ich, wenn sie zum Beispiel zum Rektor gehen und sagen, können Sie nicht an unserer Schule auch ein Smartphone-Verbot einführen? Der Rektor sagt, das ist mir zu viel Arbeit. Das wird er denken, das sagt er nicht, aber er wird es vielleicht denken und es wird es nicht machen. Dann können die Eltern Folgendes machen. Die können sagen, wir setzen einen kleinen Vertrag auf. Und ich weiß das, weil mir das Eltern geschrieben haben. Bei uns hat es geklappt. Wir setzen einen Vertrag auf, da steht drin, wenn alle diesen Vertrag unterschrieben haben, dann gebe auch ich, so und so, meinem Kind, so und so, das Smartphone nicht mehr in die Schule mit. Und dann haben alle Eltern das unterschrieben und dann gibt keine Mutter, kein Vater mehr der Tochter oder dem Sohn das Smartphone mit in die Schule. Dann fällt der Hauptgrund für das Smartphone mitgeben weg, nämlich die anderen haben auch eins. Und dann reden die plötzlich wieder miteinander und freuen sich, wie schön das ist.
Und nehmen am Unterricht teil.
Und nehmen auch am Unterricht teil. Und der Unterricht verkommt nicht zu den langweiligen Phasen zwischen den interessanten Pausen. Und es geht alles plötzlich besser. Und nochmal, das können die Lehrer zum ersten Mal sehen. Ja. Das können die Eltern selber machen. Die müssen es nur machen. Ja? Und den Großeltern und Onkels und Tanten, denen kann ich nur den guten Rat geben, ja, zum Beispiel sich mit der Mutter abzustimmen, was Geschenke anbelangt, weil die armen Mütter müssen es ja immer wieder aufräumen und müssen dann damit leben. Und ich kann ganz definitiv sagen, dass digitale Geschenke letztlich Depression, Demenz und Krankheit verschenken. Und das will doch wirklich keiner.
Herr Professor Manfred Spitzer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Sie kommen sehr lebendig rüber. Also es muss Sie echt geben auf der anderen Seite des Tisches.
Ich halte mal dieses... Nee, ich meins auch, verflixt. Ich meins wirklich.
Manfred Spitzer, cyberkrank. Kann ich nur dringend empfehlen. Am Schluss noch eine Frage, weil ich als alter Radiomann die Welt natürlich phonetisch wahrnehme. Sie haben eine unglaublich interessante Mischung. Da sind sehr verschiedene Dialekte, Sprache drin. Ulm ist eine Doppelstadt, da haben wir Baden-Württemberg und Bayern. Dann höre ich aber auch ein bisschen Mainzer Dialekt drin. Können Sie es erklären, wie kommt dieser Sound?
Ja, das ist ganz gut. Das fragen mich öfters mal welche. Also erstmal, ich habe es ja schon gesagt, als Kind haben wir nur Hochdeutsch gesprochen zu Hause, vielleicht ein bisschen Schlesisch oder Sudetendeutsch. Dann kam ich in die Schule und da habe ich Hessisch gelernt, weil ich in Südhessen, im schönen Odenwald, aufgewachsen bin.
Sie können richtig babbeln.
Ich könnte auch Hessisch babbeln, ja.
Okay.
Aber, und dann kam ich nach Allemann, also Freiburg, und da fand ich das Le so herrlich. Deswegen sage ich das immer noch. Also Adele ist kein weiblicher Vorname, sondern ein kleines Auf Wiedersehen. Mhm. Und ich finde das so wunderbar. Und jetzt bin ich halt in Ulm, richtig mitten in Schwabenland sozusagen. Und wenn ich zu meiner Sekretärin, habe ich früher schon mal gesagt, Hänze de Bosch. Und dann sagt sie zu mir, versuch's doch gar nicht erst.
Herr Spitzer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns wieder an diesem Tisch. Zumal wir auch eine Sendung haben, die sich Position nennt, wo dann ja vier Menschen am Tisch sitzen. Und ich denke, da können wir uns über die Zukunft, die Digitalisierung und die Gesellschaft unterhalten. Und ich glaube, da gäbe es auch eine Menge Austausch. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Professor Manfred Spitzer. Ich kann sein Buch dringend empfehlen, Cyberkrank, aber auch die anderen, zum Beispiel Digitale Demenz. Wer das Buch gelesen hat und vergessen, dabei stimmt was nicht. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.